Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden, mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Was gibt's Neues im Universum? Doch, da habe ich doch irgendwas Lustiges gelesen. Irgendwie hat sich diese Sonde verschluckt. Nee, die hat sich überfressen, ne?
Wie war das? Ja, das ist natürlich es ist eine schöne Geschichte, aber ja. Natürlich, wenn man sowas mit Essen und Trinken unterbringen kann, dann macht das den Medien immer großen Spaß. Aber es ist eine coole Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben oder wir haben sicherlich irgendwann schon mal drüber gesprochen. Es geht um Osiris Rex. Mhm. Ja, Osiris Rex, eine Raumsonde der NASA, und die ist schon seit 2016 unterwegs im Weltall, nämlich zum Asteroid Bennu. Und dieser Asteroid Bennu, der ist so 500 Meter groß, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr das Ding, und einer von denen, die vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft mit der Erde kollidieren können. Ja, also ich weiß jetzt gerade nicht, wo der ist, aber es ist muss nicht sofort anerkennen, aber okay. Es ist, ich kann dich mal beruhigen, warte mal, ich mache mal schnell Sentry auf. Immer wenn ihr irgendwo in den Medien was hört über Asteroiden, Kollidierende, die kommen und uns alle umbringen, dann geht auf die Seite der NASA und JPL, Sentry heißt es, mhm. Earth Impact Monitoring, und da gibt's die Daten von allen Asteroiden, die vielleicht gefährlich werden könnten. Und da werden wir jetzt informiert, dass der Asteroid Bennu möglicherweise mit der Erde kollidiert. Und zwar ungefähr, wann ist die höchste Wahrscheinlichkeit? Das ist hier 5. Das ist im Jahr 2180. Ach. Nee, 2175. Ja, und da beträgt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 24.000. Also
ja. Dann sind wir ja weg, dann kannst du ja alles kaputt gehen, ist ja dann egal.
Ja, das werden die anderen vielleicht anders denken, wenn du hier sich dann, wird Holger Klein, wird dann...
Die jugendliche Hörerschaft ist da vielleicht anderer Meinung.
Ja, das, ja, obwohl selbst die Jugendlichen werden vermutlich nicht bis 2180 durchhalten, aber vielleicht wird das ja unser Podcast hier in die Ewigkeit über aufgenommen, und dann kramen sie das irgendwann raus in 2170 und dann spielen sie das ab und sagen, damals waren die Leute so blöd. Ja, die Wissenschaft hat das für Quatsch gehalten, beziehungsweise gesagt, uns ist das egal, und jetzt stehen wir da, ja. Und sterben alle. Nee, aber wie gesagt, das ist keine Wahrscheinlichkeit, mit der man sich jetzt großartig Sorgen machen muss. Vielmehr kann man das Ding erforschen. Und genau das ist das Ziel der NASA. Die sind dort hingeflogen, haben den halt umkreist, untersucht, was man also macht beim Asteroid.
Warum gerade dahin?
Das ist die Auswahl eines Ziels. Da spielen immer so viele Faktoren mit, die ich jetzt, da ich nicht involviert war, schwer reproduzieren kann. Aber natürlich, du musst mal überlegen, wie viel Geld hast du, um eine Sonde zu bauen? Mhm. Wie groß kannst du die bauen? Wie viel Treibstoff kannst du mitnehmen? Wie weit kannst du fliegen? Ja, also natürlich, wenn man sowas machen will, dann nimmt man, wenn man jetzt nicht ganz so viel Budget hat, dass man irgendwie raus zum Pluto fliegen kann oder sowas, dann sucht man sich mal einen, der in der Nähe ist.
Ja, also einen anderen Asteroiden, meinst du?
Also einen erdnahen. Bennu ist einer von den erdnahen Asteroiden. Das sind die mit uns kollidieren können, die erdnahen Asteroiden, diese Gruppe. Das heißt, der ist schon mal nicht so weit weg. Ja, der kommt auch regelmäßig in die Nähe der Erde. Das heißt, da kann man dann tatsächlich auch mit halbwegs normalem Aufwand hinfliegen. Und dann wollte man vor allem den Ding nicht nur angucken, ja, sondern eben wirklich auch Zeug mitnehmen von dem Asteroid. Weil wir haben bis jetzt noch kein, wir haben jede Menge Asteroidenmaterial auf der Erde, nämlich in Form von Meteoriten. Aber die sind halt alle kaputt. Ja, die sind alle auf die Erde runtergefallen. Die hat alle befallen lassen. Und man kann natürlich da auch
in jede Krater, Menge... sind die gefallen.
Genau. Ja, darum wissen wir immer, wo die Dinger suchen müssen, weil sie alle in die Krater reinrollen, wenn sie runterkommen. Und stimmt natürlich nicht, aber das weiß unsere Hörerschaft natürlich.
Natürlich, denn unsere Hörerschaft ist schlau.
Ja, bis auf die Dummen. Aber die lernen was.
Ja, genau.
Aber
die lernen, genau.
Aber in dem Fall wollte man halt irgendwie was mitnehmen, weil man wirklich so das Material, das bei Meteoriten auf die Erde fällt, das ist halt natürlich, das hat schon jede Menge hinter sich. Das ist erstmal schon vorher irgendwo abgebrochen von dem Asteroid durch irgendein meistens hochenergetisches Ereignis. Dann ist es durch die Atmosphäre durchgerauscht. Das heißt, da ist zumindest die äußere Schicht dann in Mitleidenschaft gezogen. Dann ist es auf die Erde gefallen. Dann ist es oft sehr, sehr lange auf der Erde rumgelegen und da wieder noch verändert worden. Also schöner wäre es, wenn wir wirklich Originalmaterial hätten, frisches Material. Und drum ist jetzt die Raumsonde zu diesem Asteroid geflogen, um dort was einzusammeln. Und nicht so ein paar Staubkörnchen. Eine japanische Sonde hat vor ein paar Jahren schon mal ein paar so, ja, ein bisschen so Staub, kann man fast sagen, mitgebracht. Mhm. Aber diesmal wollten wir mehr, ja, mindestens 60 Gramm. Und das ist, wenn man sich anschaut, hast du Bilder gesehen von dieser Sonde?
Nee.
Die wird es, die Landung, um die es geht, die war am 20. Oktober 2020. Und ich war mir nicht sicher, als ich darüber geschrieben habe, ob ich das Ding jetzt als Landung bezeichnen soll oder nicht. Denn im Wesentlichen ist die Raumsonde halt ganz knapp an den Asteroid rangeflogen und hat dann so einen Arm aufgeklappt.
Wow.
Und mit diesem Arm ist sie dann kurz aufgesetzt auf der Oberfläche, also wirklich nur ganz kurz, hat so ein bisschen Gas ausgelassen, dass jede Menge Zeug aufgewirbelt wird. Das hat sie eingesammelt und dann ist sie gleich wieder weg. Also es war so ein Krapscher-Manöver im Wesentlichen. Ja. Also kam hin, Arm ausgefahren, einmal.
Das musst du auch erstmal hinkriegen. Ne? Das schaffst du ja normalerweise noch nicht mehr mit dem Staubsauger im eigenen Wohnzimmer.
Ja, also das ist auch drum einer der Gründe, warum man jetzt nicht irgendwie so einen 100-Kilometer-Brocken genommen hat, vermutlich, weil keiner auch gerade in erreichbarer Nähe war, aber der ist halt nur 500 Meter groß, da kannst du auch leicht was einsammeln. Mhm. Ja, der hält das nicht so fest wie die großen Objekte. Und dieses Touch-and-Go-Manöver, wie es hieß, natürlich angekündigt mit spektakulärem NASA-Trailer, wie halt die NASA das gerne so macht. Ich verlinke einen Artikel, den ich geschrieben habe, da ist das alles drin und die ganze tolle, jede Menge Videos und Artwork und alles. Und dieses Manöver hat stattgefunden und gab es auch einen Livestream mitten in der Nacht, den ich mir nicht angeschaut habe, aber man kann ihn nachschauen, kann man auch verlinken. Und hat geklappt, ja, also die haben tatsächlich jede Menge eingesammelt. Man wusste vorher nicht, wie viel man da jetzt wirklich mitkriegt. Das musste man erstmal irgendwie dann später noch, bei einem Tag später untersuchen können. Und da hat man festgestellt, tatsächlich, dass fast zu viel drin ist. Also so ein paar so größere Steinchen haben so diesen Dichtungsdeckel so ein bisschen aufgequetscht. Ja. Also das war nicht ganz dicht, das Teil. Und es war halt fast zu viel drinnen.
Aber der liegt innen. Also das ist jetzt nicht so, dass das ganze Ding beim Wiedereintritt explodiert, weil dieser Deckel nicht richtig
drauf ist. Also das ist sowieso, dieser Arm war ja ausgeklappt und dann war dieses Sammelgefäß drauf und da hat man das Zeug rein und man hat halt wirklich auf den Bildern gesehen, die Sonde hat dann quasi mal auf sich selbst geguckt, sich selbst fotografiert, um zu schauen, ist da was drin und wie viel ist da drin und wie schaut das aus und alles. Und da hat man eben gesehen, okay, da ist wirklich so viel drin, dass das nicht mehr ordentlich zugeht. Und das wird jetzt nicht so auf der offenen Hand bis zur Erde getragen, das Zeug, sondern das wird tief in der Sonde verstaut und dann war jetzt eben das nächste Ziel, nachdem man festgestellt hat, okay, da ist was und das, was ist, fliegt so langsam raus, das diffundiert das so aus dem Ding raus, dann müssen wir das jetzt wirklich schnell da innen in der Sonde verstauen, wo es hingehört. Ja. Und das hat man jetzt auch gemacht, das hat geklappt, das heißt, das Material mehr als 60 Gramm, ich weiß nicht genau wie viel, aber auf jeden Fall mehr als 60 Gramm, sind jetzt in der Sonde sicher verstaut. Und jetzt fliegt er noch ein bisschen rum, guckt noch ein bisschen und macht sich auf dem Weg zurück zur Erde. Und da wird sie 2023, wenn ich mich nicht täusche, ankommen und dann diesen Probenbehälter abwerfen und dann weiterfliegen. Also was dann die Sonde selbst noch weitermacht, das ist, glaube ich, noch nicht klar. Das wird man sich dann überlegen, ob man noch eine Mission dranhängen kann, ob man noch was Sinnvolles erforschen kann. Aber das Material sollte dann in knapp 3 Jahren bei uns auf der Erde ankommen.
Wie, die wissen noch nicht, was sie damit machen wollen. Haben die da einfach mal so Default-Experimente an Bord, wo sie sich dann später überlegen können, was wir damit machen? Ja, gucken wir mal.
Ja, nee, aber das ist ja, sagen wir mal, das glaube ich nicht, aber du hast halt eine Sonde, die kann halt rumfliegen, die kann Bilder machen, die hat halt ihre Instrumente, die sie halt gebraucht hat. Mhm. Und das Ding ist halt, das Ziel ist es, das Zeug zur Erde zu bringen. Und das macht jetzt keinen Sinn, die ganze Sonde da irgendwie abstürzen zu lassen, sondern die schmeißt halt ihren Behälter ab, so ist es geplant. Und die Sonde ist halt dann im Weltall, die bleibt halt dann übrig. Und wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gute Vorschläge machen können, sagen, mit den Instrumenten könnten wir noch das machen, könnten noch das anschauen. Und wenn die NASA genug Geld für die ganze Betrieb der Sonde bereitstellt, dann kann man dann noch weiter was machen damit. Oder auch nicht. Oder man sagt, ne, da ist keine gute Idee dabei. Mhm. Das Geld nehmen wir für was anderes. Dann wird die halt einfach, weiß ich nicht, auf Nimmerwiedersehen durch die Gegend geschickt und ihrem Schicksal überlassen. Aber das werden wir dann sehen.
Ist denn davon auszugehen, dass das Material, was auf Bennu auf der Oberfläche liegt, auch Auskunft darüber gibt, wie Bennu im Inneren aussieht?
Naja, das ist jein. Also natürlich weiß man, man hat ja schon probiert, ein bisschen was durch diese, mit diesem Gas da ein bisschen was aufzuwirbeln, was halt nicht gleich ganz außen liegt, aber prinzipiell ist der ganze Asteroid halt schon sehr ursprünglich, weil das Zeug liegt da halt rum seit quasi immer schon. Also immer nicht, ich glaube, Benno hat so eine, das ist ein Bruchstück von einem größeren Objekt. Und wenn man halt wirklich ins Innere rein will, ja, dann muss man halt irgendwie landen und bohren. Ja, also was anderes wird nämlich übrig bleiben, aber es ist zumindest schon mal besser und ursprünglicher als anderes Zeug, was wir hatten. Ja, also das ist schon mal auf jeden Fall ein großer Fortschritt, wo wir Dinge erforschen können. Und man kann dann natürlich auch ein bisschen Rückschlüsse machen, man wieder hat ja noch mehr Daten. Ja, also man kann zum Beispiel, das haben sie jetzt bei Rosetta und viele, die vor 2014 auf Churyumov-Gerasimenko, dem Kometen, gelandet sind. Da hat man jetzt auch Neues rausgefunden, nämlich man hat jetzt nämlich viele endlich gefunden. Das Ding ist ja da quasi so rumgepebbelt ein bisschen, ist nicht wirklich, es ist mehrfach gelandet, um in der offiziellen Sprachregelung der ESA zu bleiben. Es ist nicht gescheitert, die Landung, sondern sie hat Bonuslandungen noch, noch gemacht. Und man hat es nicht genau gewusst, wo jetzt dieses zweite Teil rumlag, also wo sie das zweite Mal aufgesetzt ist, die Sonde. Und diesen Punkt hat man jetzt gefunden und auch Bilder veröffentlicht, also Bilder, du siehst halt irgendwie Punkt im Wesentlichen. Aber man hat jetzt aus den ganzen Daten und auch aus dem, dadurch, dass man wusste, wo das Ding jetzt runtergekommen ist und alles, konnte man dann jetzt quasi zurückrechnen, wie jetzt, wie porös das Material ist, aus dem der Komet besteht. Und das ist tatsächlich im Wesentlichen vergleichbar mit der Dichte von so Cappuccino-Schaum.
Och.
Das ist halt wirklich so. Das ist halt das sehr. Ist halt
Crema hat ihr Asteroid.
Ja, genau. Also, so ähnliche Daten wird man natürlich auch von Benno mit Osiris Rex bekommen, dass man halt dann da noch ein bisschen was zurückrechnen kann. Vor allem, weil du halt dann die Daten abgleichen kannst mit dem echten Material, das du dort hast. Das hilft immer, wenn man sowas machen kann.
Ja, sonst habe ich nichts aus dem Universum
gefunden. Nicht. So, ja, Hatten wir in einer der letzten Folgen über das Leben auf der Venus gesprochen?
Ja, in der Atmosphäre der Venus, ne?
Genau, ja. Das gibt es vermutlich nicht.
Oh. Ja, schade.
Nee, also es war ja immer schon, es war ja eine sehr, sehr spektakuläre Geschichte, dass man dieses Phosphin-Molekül entdeckt hat, das nach allem, was man weiß, von Mikroorganismen produziert wird und in der Menge, in der man es auf der Venus gefunden zu haben, glaubte eigentlich kaum durch andere Prozesse produziert werden konnte. Und entweder, das war quasi zwei Möglichkeiten, also drei, entweder Leben oder halt irgendwas komisch geologisch-chemisches, was man nicht kennt, oder die dritte Möglichkeit, dass halt die Daten irgendwie nicht stimmen und wie es halt so ist in der Wissenschaft, die unspektakulärste Sache gewinnt. Also jetzt hat man, sag mal, andere Teams das nochmal angeschaut und halt dann festgestellt, ja, das ist, also es ist nicht ganz komplett, aber komplett weg das Ganze, aber es haben halt andere Teams gesagt, ja, sie sehen da eigentlich nichts, ja, was dieses Signal, das auf dieses Phosphin hindeutet, und ich glaube, die Arbeitsgruppe selbst hat jetzt auch vorläufig zurückgezogen, diese Daten, also da muss man halt nochmal genau hinschauen und ja, vielleicht bleibt noch was übrig, vielleicht nicht, aber ja, eher doch nichts mit Venusleben.
Das Leben ist echt hart, beziehungsweise ist ja gar kein Leben, nee, kann ja nicht hart sein.
Ja.
Ich habe eine interessante Sache habe ich noch gefunden, und zwar in der National Geographic war ein Artikel über eine Sonnenuhr, die sie gefunden haben, und zwar haben sie im 18. Jahrhundert...
Auf der Venus?
Nee, in einer antiken römischen Villa, aber ich dachte, das hat so ein bisschen was mit dem Universum zu tun. In einer antiken römischen Villa einen Metallklumpen gefunden, einen ziemlich kleinen Metallklumpen, und haben den sauber gemacht, und dann ist aufgetaucht bzw. rausgekommen, dass das eine tragbare Sonnenuhr ist, und zwar eine der ältesten bekannten tragbaren Sonnenuhren, was jetzt noch nicht so unbedingt spektakulär ist. Das Spektakuläre an dieser Sonnenuhr ist, dass sie in Form eines Schinkens vorliegt. Also, weißt du, so ein ganzes Stück so mit Knochen dran und allem Pipapo. Und cool. Da ist jetzt irgendein Forscher hingegangen, hat das Ding mit einem 3D-Drucker nochmal nachgedruckt und rausgefunden, wie sie bedient wird. Nämlich mit einem Schweineschwanz, an den man dann oben dran knotet und das Ding
haben irgendwie die sich doch ausgedacht.
Das habe ich dann auch gedacht, ja, in der Tat. Es gibt wohl auch, also 1760er Jahre war das, wo sie die gefunden haben. Damals haben sie gedacht, auch schon gewusst, es ist eine Sonnenuhr, haben aber eher einen Wasserkrug gesehen in der Form. Also den Schinken. Das ist ein sehr langer Artikel, können wir mal nachlesen.
Ja, das habe ich voll nicht mitbekommen, aber die Schinken interessiert mich. Ja, ich habe jede Menge Weltraumgeschichten, aber ich habe auch nicht Weltraumgeschichten. Eine, die ich sehr, sehr gerne hatte, wieder in Teil der Serie Leuchtende Tiere. Nachdem wir schon die blauen Bärtierchen hatten, die blau leuchten, die in der letzten Folge, die so hart waren, dass sie alles ausgehalten haben, was man ihnen entgegenschmeißt, also die Rambo-Bärtierchen. Genau. Und jetzt aus haben...
Dankbarkeit noch Licht erzeugt haben. Das ist
genau, jetzt Natur haben... So faszinierend. Forscherinnen und Forscher aus Australien, wenn ich mich nicht täusche, haben herausgefunden, dass Schnabeltiere leuchten unter UV-Licht.
Jetzt könnte man schon mal anfangen zu vermuten, dass vielleicht alles leuchtet, wenn man es mit UV-Licht bestrahlt.
Naja, das kann man ja ausprobieren, also das tut es nicht. Aber die Schnabeltiere sind ja an sich, die sind ja komplett absurd, die Viecher. Also das, da gab es ja diese schöne Geschichte, dass irgendwie der Typ, ich weiß nicht, Namenzeiten weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie als die ersten Mal irgendwelche so ausgestopfte Schnabeltiere von Forschern in Australien nach Europa geschickt worden sind, so in die Sammlungen, in die Museen, haben die gedacht, die verarschen die und haben da irgendwelche Viecher zusammengestoppelt, die es gar nicht echt gibt, haben sich geglaubt, dass es ein echtes Tier ist. Ja, das ist ja wirklich, das ist ja, wenn du das anschaust, das schaut ja wirklich so aus, also dieser Schnabel schaut wirklich 100% aufgesetzt aus. Ja, also das könnte er in jedem Moment abnehmen. Das ist ja, wie dieses Tier ist.
Haha, ich bin doch eine Ente.
Ja, also mein Gunkel, der österreichische Kabarettist und mein Kollege bei den Salzbusters, der hat in einem alten Programm mal irgendwie die Existenz des Schnabeltiers irgendwie auf eine Wette, oder nicht eine Wette, sondern eher so, das traust dich nie von Gott bei der Schöpfung irgendwie. Da wurde irgendwie ein Engel und der Gott so leicht besoffen irgendwie
durchstreiten. Das glaubt uns kein Schwein.
Ja, komm, mach, traust dich nicht. Ja, also so ungefähr, das war quasi seine Theorie, wie das Schnabeltier entstanden ist. Und ja, jedenfalls, also dass das Schnabeltier leuchtet, ist zwar an sich cool, aber die Geschichte, wie es entdeckt worden ist, ist cool. Also die sind hier die Forscherinnen und Forscher sind mit einer UV-Lampe nachts durch den Wald spaziert, weil sie Flechten gesucht haben. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit den Flechten wollten, denn dieser Artikel bei Spektrum, spektrum.de habe ich den gelesen, geht dann vor, also gingen mit der UV-Lampe nachts im Wald, um nach Flechten zu suchen. Dabei entdeckten sie, dass nicht nur Flechten leuchten, sondern auch Gleithörnchen. Ja, also die haben zuerst mal irgendwie, anscheinend leuchten Flechten, das wusste ich jetzt nicht, dass die unter UV-Licht leuchten, aber als sie das so im dunklen Wald hier rumgeleuchtet haben.
Dir, die haben einfach nur noch nicht überall UV-Licht drauf gemacht.
Ja. Und es glaube ich war hier, Wisconsin ist glaube ich nicht in Australien, oder?
Nee, das ist eher in den USA.
Ja, dann waren es auch keine australischen Forscher.
Aber wer weiß, vielleicht waren die in Wisconsin unterwegs. Da müssen wir dann auch mal fragen, was haben die in Wisconsin? Ja klar, Flechten an.
Ja. Genau, also jetzt haben sie erstmal festgestellt, okay, da leuchten noch Gleithörnchen. Und dann haben sie gedacht, okay, das müssen wir jetzt mal checken, weil vielleicht, wer weiß, was da abgegangen ist. Und sind ins Museum gegangen mit einer UV-Lampe, um dort ausgestopfte Gleithörnchen anzuschauen, weil die laufen nicht weg, die kann man in Ruhe untersuchen. Und haben diese ausgestopften Gleithörnchen angestrahlt und in der Vitrine nebenan waren die Schnabeltiere, die ausgestopften. Und da haben die halt irgendwie auch drauf geleuchtet und haben halt dann festgestellt, okay, jetzt irgendwie haben das halt an mehreren Schnabeltieren ausprobiert und haben halt festgestellt, dass wirklich bei drei großen Säugetierlinien, ja, diese Biofluoreszenz nachgewiesen, also bei den Plazentatieren, das sind die Hörnchen, dann Beuteltiere, das hatten sie vorher schon mal gemacht, bei irgendwelchen Opossums und auch bei den Schnabeltieren, die Kloakentiere.
Wobei jetzt natürlich das auch sein könnte, dass irgendjemand sich einen Spaß erlaubt hat und die ausgestopften Schnabeltiere mit irgendwas angesprüht hat, was dann leuchtet.
Ja, ich nehme mal an, dass die so schlau waren, das irgendwie zu checken. Also ich gehe mal davon aus,
dass sie das nicht Schnabel haben wir bis heute alle nicht gecheckt.
Ja. Aber was halt interessant ist, dass sie jetzt sagen, dass halt wirklich diese drei, das sind ja wirklich drei weit, also evolutionär weit entfernte Linien, die Plazenta, Kloaken und Beuteltiere. Und das heißt, also dieses Leuchten kriegst du wirklich bei weit voneinander entfernten Gruppen und das kann ein Hinweis sein, dass dieses Leuchten die Säugetiere wirklich schon evolutionär sehr lange begleitet und der Satz dürfte dich freuen, vielleicht ist es sogar noch viel häufiger, aber bislang unbeobachtet geblieben.
Siehst du?
Ja.
Ich kaufe mir sofort eine UV-Lampe und renne damit nachts rum, bis ich verhaftet werde.
Ja, genau.
Stellst dich raus, bei Lockdown, oder?
Leuchten unter UV-Licht. Kannst du publizieren, ja.
So, oh, jetzt Überleitung. Achtung. Was leuchtet auch?
Okay. Achso, ja, bitte. Ich wollte noch sagen, man weiß nicht, warum das ist. Ja, gut, also man weiß, könnte Tarnung oder irgendwas anderes, aber man weiß nicht, warum es ist.
Wegen dem Schnabel.
Wahrscheinlich.
So, was leuchtet auch? Das Fernsehen und das Smartphone. Und amerikanische Wissenschaftler haben sich angeguckt, ein Ding, das nennt sich mediales Multitasking. Mediales Multitasking ist das, was ich mache, wenn ich so historisierende Serien gucke. Weißt du, so bei The Crown, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Mit der Königin.
Da habe ich im Grunde die Hälfte der Zeit, diese Serie zu gucken, am Smartphone verbracht, um die historischen Hintergründe, also die echten historischen Hintergründe nachzugoogeln.
Ja, genau. Oder irgendwie, wer ist der Synchronsprecher, wer ist die Schauspielerin?
War nochmal die Profumo-Affäre?
Aber so generell, das ist was man so macht vom Fernseher, wenn du irgendwas guckst und dann fragt man, wer, die Stimme kommt mir bekannt vor, wer ist denn das? Und dann guckst du nach, also man hängt ja ständig vom Handy vom Fernseher.
Ja, stimmt. Also, aber bei The Crown, ich habe das noch nie so viel gemacht wie bei The Crown, das war wirklich sehr, sehr schlimm. Ich weiß jetzt alles über die britische Geschichte. Hab's aber auch schon wieder vergessen. Jedenfalls haben sie so Tests gemacht dann mit Probanden, womit man halt so Tests macht. Und dabei kam raus, dass Probanden mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und intensiverem Medien-Multitasking-Verhalten in Gedächtnisübungen schlechter abschneiden.
Okay. Ja.
Jetzt haben sie allerdings dann einschränkend gesagt, es handelt sich dabei zunächst nur um eine Korrelation und keine Kausalität. Was ich jetzt irgendwie eher doof finde.
Ja, aber das ist ja immer so.
Ja, aber ich finde halt so schön, zu viel Smartphone macht dumm. Aber irgendwie nicht funktioniert.
Nur vom Fernsehen macht's dumm.
Zu viel X macht dumm, genau. Zu viel Fernsehen macht mit Smartphone dumm. Korrelation ist jedenfalls doof. Ich will mehr Kausalitäten.
Gut, dann muss die mehr forschen. Aber ich fand die Geschichte auch recht schön. Ja, aber was anderes. Dinge in unserem Hintern. Also
Florian, ja. Immer so ein bisschen morbide. Naja.
Darmbakterien.
Ja.
Oder wie es die Schlagzeile ausdrückte, Bauernhöfe schützen vor Asthma.
Mhm.
Ich hatte noch nicht Asthma, glaube ich.
Ich habe
Asthma. Aber es gibt viele, die das haben. Und das ist vermutlich nicht, vermutlich kann man damit leben, aber es ist vermutlich besser, man hat es nicht.
Ja.
Ja. Jedenfalls gibt es eine Studie, es haben früher schon Studien gegeben, also dass Kinder, die einem vielfältigen Mikrobiom in ihrer Umwelt ausgesetzt sind, weniger Asthma bekommen. Mhm. Und das hat jetzt nochmal eine Studie gezeigt, dass das bei Bauernkindern, also Kindern, vermutlich Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen. Ich weiß nicht, ob die von den Bauern gezeugt werden müssen, aber ich gehe mal davon aus, dass es reicht, wenn man am Bauernhof aufwächst, dass es da besonders ausgeprägt ist. Und das haben hier österreichische Forscherinnen und Forscher untersucht. Und die haben untersucht, ob dieser Effekt, und ich zitiere, auf den Reifungsprozess des kindlichen Darmmikrobioms zurückzuführen ist. Mhm. Und wie macht man das? Wie untersucht man das?
Stuhlprobe, also.
Genau, Kinderscheiße. Ja. Stuhlproben von mehr als 700 Kindern im Alter von 2 bis 12 Monaten, die auf traditionellen Bauernhöfen aufgewachsen sind. Ja. Und das Schöne ist, man hat das Ganze, also da musste jetzt keiner vom Bauernhof zu Bauernhof fahren und Scheiße einsammeln. Oder irgendwann schon, aber nicht aktuell, weil es ist eine große...
Weil in Österreich wird sowas von Amts wegen gesammelt.
Nee, das ist eine große europäische Geburtenkohorte. Es ist nicht nur Österreich, sondern wirklich die Geburten. Ich möchte echt wissen, was dieses Akronym sein soll. Die Geburtenkohorte Pasture, also Pasture geschrieben, was ja im Wesentlichen Dünger, glaube ich, heißt auf Englisch, wenn ich mich nicht täusche. Und
Weide,
das ne? Pasture? Oder doch, du hast recht. Was heißt denn dann Düngen? Falsch, das heißt Weide, dann habe ich mich getäuscht. Ich möchte trotzdem wissen, was das Akronym heißt, aber jedenfalls die Geburtenkohorte Weide, ja, die läuft seit 20 Jahren. Das heißt, man hat wirklich quasi 20 Jahre lang Daten über diese Kinder, die mal Kinder waren und jetzt nicht mehr sind. Und die haben wirklich festgestellt, dass wirklich ein großer Teil der Schutzwirkung, also der Schutz, den der Bauernhof vorm Asthma bietet, dass der auf die Reifung des Darmmikrobioms im ersten Lebensjahr zurückzuführen ist. Mhm. Ja, das heißt wirklich, also es kommt wirklich darauf an, ob du als Kleinkind auf dem Bauernhof lebst, dann kommst du anscheinend mit anderen Bakterien in Berührung als Kinder, die anderswo wohnen. Und das schützt dich vor Asthma offensichtlich. Hm. Das habe ich auch nicht gewusst, dass der Darm einen Einfluss auf die Gesundheit der Lunge haben kann.
Ja,
aber
auf alles mittlerweile. Das ist ja das Faszinierende dabei. Und gleichzeitig auch das Erschreckende, weil natürlich die ganzen Scharlatane jetzt lauter so Darmprodukte an den Mann zu bringen versuchen. Ich habe da vor ein paar Jahren...
Ich wollte noch einen zitieren hier, also einen beteiligten Forscher. Dies spricht für die Idee einer relevanten Darm-Lungen-Achse beim Menschen. Das fand ich schön, das Wort Darm-Lungen-Achse. Habe ich noch nie gehört. Das wollte ich gerne noch mal sagen.
Manchmal riecht man das, wenn Leute ausatmen.
Ja.
Ich habe vor ein paar Jahren mal eine ganz interessante Sendung mit einem Forscher aufgenommen, der am Mikrobiom des Darms forscht. Und ich weiß gar nicht, ob hat er das in der Sendung erzählt oder hinterher. Oder meinte, als sie dann das Institut neu gegründet hätten und das saßen sie halt so in der Kantine und haben halt so sich über ihre Arbeit unterhalten, die dann unter anderem auch mit der Aufreinigung von Stuhl zu tun hätte. Und das hätten dann irgendwie die umsitzenden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht so lustig gefunden. Ich habe derweil habe ich rausgefunden, was Pasture heißt. Mhm. Protection Against Allergy Study in Rural Environments.
Ach, na gut, weiß ich das auch, dankeschön.
Das fand ich jetzt eher banal.
Irgendwie. Ja, ich habe doch gedacht, das heißt irgendwie schon Scheiße auf oder irgendwie Düngermittel.
Ja, weil
das eine Anspielung auf das Ding war, aber aber.
Verstehe schon. Währenddessen haben dann amerikanische Wissenschaftler eine App gebastelt, beziehungsweise eine künstliche Intelligenz, also eine abgefeimte Statistik entwickelt, die kann Corona-Infizierte am Husten erkennen.
Ach Gott.
Am MIT haben sie das genau. Am MIT haben sie das gemacht und haben halt ein paar tausend Leute husten lassen. Und zwar gesunde und nicht symptomatisch Infizierte, also nicht symptomatisch Corona-Infizierte. Und deren Gerät konnte zu 98,5% die Covid-19-Erkrankten korrekt erkennen.
Okay, das ist richtig viel. Ich frage mich aber da jetzt trotzdem, ich lasse mir es vielleicht doch einreden, dass man am Husten erkennen kann, ob ich da jetzt irgendwie so einen Schleimpropfen raufwirkt, der irgendwie da noch hängt von sowas, oder ob ich mich irgendwie an einem Stück Brot verschluckt habe, oder ob ich wirklich halt irgendwie was an der Lunge habe. Das lasse ich mir noch einreden, dass das anders klingt. Aber kann man zwischen einer Lungenentzündung und einer Grippe und Corona, dass man das entscheiden kann? Also ich will es nicht bezweifeln, aber es kommt bei mir mit diesen 98% dann doch sehr hoch vor. Also haben die wirklich nur Corona-Patienten gehabt und nicht Corona-Patienten? Ja. Also Corona-Patienten und Gesunde oder hatten die Corona-Grippe und Gesunde? Ja, also
1000 Personen, 4000 Hustenmuster, die Hälfte von Gesunden, die Hälfte von Corona-Infizierten ohne Symptome.
Wäre es mir noch schön, das mit anderen Hustenkrankheiten abzugleichen.
Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, ja. Aber trotzdem, was sie machen wollen, ist das Ding noch weiter trainieren und wenn es noch korrekter erkennt, wollen sie das Ding kostenlos zum Download zur Verfügung stellen.
Ach Gottes Willen, dass wir das sehen, das endet nicht gut, glaube ich.
Herr Doktor, ich kann nicht aus dem Haus. Meine App hat gesagt.
Ja. Na, der Türsteher, husten.
Genau, husten Sie mal.
Ja, so wie bei der Musterung.
Du warst beim Bund.
Ich war beim Bundesheer. Bei uns heißt das Bundesheer nicht Bund.
Ah, gut.
Also. Aber da war ich. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich gehustet habe.
Weiß ich auch nicht.
Vermutlich
aber angeblich ist das so. Ne? Dann kriegt man die Klöten gegriffen, husten Sie mal. Und wenn man dann hustet, kann der Arzt irgendwie erkennen, ob man einen Leistenbruch hat, glaube ich. So war das,
ne? Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. Mhm. Aber reden wir über was anderes. Nochmal zurück zum Bauernhof. Mhm. Der Klimawandel macht Kühe klimaschädlicher. Kühe sind ja sowieso schon richtige Klimaschweine. Also die ganzen Kühe, die wir rumstehen haben, damit wir sie nachher essen können oder irgendwie melken können oder was auch immer, ist nicht gut fürs Klima, ja, weil die erzeugen jede Menge Methan. Genau, das irgendwie, sie rülpsen es raus, sie furzen es raus, das kommt bei allen Öffnungen, die sie haben, kommt das raus. Bis zu 500 Kilogramm pro Kuh. Und wir haben 1,5 Milliarden von den Viechern rumstehen. Und Methan ist 28 Mal stärker in der Treibhauswirkung als CO2. Mhm. Das heißt, das ist durchaus ein relevanter Faktor fürs Klima, die ganzen Tiere, die wir haben. Und damit zusammenhängend die Ernährung der Menschen. Was aber auch zusammenhängt mit dem Ganzen, ist es sind wieder amerikanische Forscherinnen und Forscher, auch die Ernährung der Kühe selbst, weil wenn das Methan freigesetzt wird, wird die Erde wärmer. Mhm. Dadurch gibt es mehr Hitze, mehr Trockenheit und das finden Krankheitserreger gut. Viren und Parasiten finden das toll. Das heißt, auch Tiere, so wie von Paarhufer, also ich glaube, das sind hier Schafe, Kühe und sowas, die leiden dann häufiger unter einschlägigen Krankheiten. Ja? Also die kriegen dann zum Beispiel irgendwie Bandwürmer oder irgendwie sowas. Ja. Und das führt zu mehr Methan. Also wenn ein Schaf, wenn so ein Schaf Bandwürmer hat, erzeugen die mehr Methan. Bei den Kühen, wenn Kühe eine bakterielle Entzündung ihrer Euter haben, erzeugen sie mehr Methan. Ja, das heißt, je mehr Methan wir erzeugen oder die Kühe erzeugen, desto mehr Methan erzeugen die Kühe. Das ist ja nicht gut. Also ich zitiere jetzt mal am Ende vom Artikel hier, schon jetzt geht die Welternährungsorganisation davon aus, dass die Viehzucht weltweit weiter wachsen und der Methanausstoß bis 2050 um bis zu 20% zunehmen werde. Wow. Würde man die Tierkrankheiten berücksichtigen, könnte das Wachstum im selben Zeitraum sogar mehr als 80% betragen.
Alter.
Ja, also sollte man vielleicht doch den nächsten Burger liegen lassen.
Ja, das gibt immer mehr gute Argumente dafür, sich fleischlos zu ernähren. Ja. Mit Tieren habe ich auch was Feines gefunden, eine sehr, sehr lustige Überschrift eigentlich nur. Und zwar lautet die: Verschollenes Chamäleon nach 100 Jahren wiederentdeckt.
Ach, wo war's denn?
Habe ich mir gedacht, ja, hat sich halt super getarnt gehabt, ne? Ja, ich habe mir nicht mal dazu geschrieben, aus welchem Land diese Arbeit kam. Es ging um das Völzkopf-Chamäleon.
Das was?
Völzkopf oder Völzko.
Das klingt wie das von wie heißt der Film? Von dem wird vor kurzem der zweite Teil rausgekommen ist. Ich habe den sowieso komplett versaut.
Okay.
Der mit Harrison Ford. In der Zukunft mit den Robotern.
Ach so, Blade Runner.
Genau, da gibt es auch so einen Völzkopf. Ist vor kurzem
der zweite Teil rausgekommen.
Aber nicht? Nee. Wie heißt denn das? Das heißt auch irgendwie so, irgendwas mit auch so Völzkopf. Das komische Test.
Du meinst den Voigt-Kampf-Test?
Genau das. Ja, das ist doch das Gleiche. Völzkopf, Voigt-Kampf. Genau. Ja, okay.
Gut. Na, jedenfalls, es sind deutsche ForscherInnen gewesen, die im Nordwesten Madagaskars dieses Tier wieder gefunden haben. Was ich auch lustig fand, also ich fand nicht nur die Überschrift lustig und meine Pointe dazu, sondern auch die Fachzeitschrift, in der diese Arbeit zur Wiederentdeckung erschienen ist, die heißt Salamandra. Wenn ich eine Tochter kriege, nenne ich die Salamandra.
Ich glaube, wenn man den Wissenschaftlern verbieten würde, Akronyme zu verwenden, dann wird es den Forschungsoutput, glaube ich, um 50% steigern, mindestens.
Das kann sein, wobei Salamandra ist ja kein Akronym, sondern ganz
klar. Ja, oder generell die Namensgebung. Forschung 1, Forschung 2.
Genau, Forschung 1, Forschung 2. Wir brauchen mehr Forschung, aber wir sind doch schon bei 5000. Jedenfalls haben sie gesehen, dass das Tier vermutlich so lange nicht entdeckt worden ist, weil es nur während der Regenzeit lebt. Also schlüpft aus dem Ei, wächst dann wahnsinnig schnell, paart sich, kämpft, legt die Eier ab und bricht dann erschöpft zusammen und das zum Ende der Regenzeit. Und weil in der Regenzeit ja so wenig Wissenschaftler verreisen, keine Ahnung warum, aber jedenfalls, ja.
Ja, da ist scheiß Wetter, da
geht man nicht raus. Scheiß Wetter ist, da geht man nicht raus. Das haben sie es nicht gesehen. Aber ich fand die Pointe mit der guten Tarnung eigentlich am besten, fällt mir gerade so auf.
Gut, aber immerhin gut, dass sie es wieder haben. Ja, also das kann ja nicht sein, dass man einfach so Tiere verliert. Kommen wir zu Michael Freilich.
Freilich.
Ja, Michael Freilich sollte nämlich ins Weltall starten, wurde aber verschoben.
Und Michael Freilich wurde verschoben.
Michael Freilich ist tatsächlich... Gefunden, dann, ja, sehr gut, Entschuldigung. Also der gute Michael Freilich ist allerdings schon seit August, 5. August 2020 tot. Und
ich bin heute ein bisschen albern, es tut mir leid.
Ja, also der Herr Michael Freilich ist seit gestorben am 5. August 2020, war ein amerikanischer Ozeanograf und Direktor von dem NASA, der NASA-Abteilung, die sich mit Erdwissenschaft beschäftigt. Ja? Mhm. Also halt der Disziplin, wo du nicht raus ins All guckst, sondern von All zurück auf die Erde. Was durchaus enorm sinnvoll ist, weil wir da wahnsinnig viel lernen können, wenn wir die Erde aus dem Weltall angucken. So, jetzt ist er gestorben, aber schon bevor er gestorben ist, also im Januar 2020, hat die NASA den Sentinel-6A-Satelliten in Sentinel-6 Michael Freilich umbenannt, ihm zu Ehren. Und dieser Sentinel-6-Satellit gehört zum, wie der Name sagt, Copernicus-Programm. Es ist einer von sechs, ich glaube, es sind mehr als sechs, weil es immer A und B und so weiter gibt. Aber die gehören alle zum Copernicus-Programm. Und über das haben wir mit Sicherheit auch schon mal gesprochen. Hier, weil das läuft schon eine Zeit lang, seit 98. Copernicus ist ein Erdbeobachtungsprogramm, im Wesentlichen der Europäischen Weltraumorganisation, aber eben auch mit Kooperation halt von anderen Diensten, eben wie die NASA. Und die haben tatsächlich jede Menge Satelliten gestartet, Sentinel 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b und dann noch einen ganzen Schwung anderer, die auch noch irgendwie dazugehören. Halt wirklich so ein extrem groß angelegtes Programm über Jahrzehnte hinweg, um möglichst viel von der Erde aus dem All zu beobachten. Mhm. Und das war halt also Sentinel 1 zum Beispiel, der hat Radaraufnahmen gemacht, also mit so Radar runtergeschickt, hochgetan, damit man irgendwie so Daten kriegt, auch in der Nacht und am Tag, die können dann hier Wetterdaten im Wesentlichen. Sentinel 2 macht hochauflösende Bilder in verschiedenen spektralen Bereichen, damit du halt dann feststellen kannst, wo wächst was, wie, wo ist Boden, wo ist irgendwie was gerodet, wo ist was erodiert, wo ist Wasser, wie tief sind die Küsten, alles. Sentinel 3 macht Höhenmessungen über Radar, Temperaturmessungen über Infrarotstrahlen, das heißt, da kannst du damit die Temperaturen ganz genau messen. Sentinel 4 überwacht die Atmosphäre, Sentinel 5 macht auch Atmosphärendaten und Sentinel 6, das ist jetzt der...
Der macht freilich was?
Der hätte starten sollen am 10. November. Also demnächst, verzögert sich aber, weil sich halt momentan viel verzögert aus den bekannten Gründen, weil halt durch die Pandemie alles ein bisschen nicht mehr so läuft, wie es geplant war.
Lagekontrolle aus dem Homeoffice und so.
So ungefähr. Aber jedenfalls verzögert sich das Ganze jetzt. Neuer Termin ist noch nicht bekannt. Oh, und ich sehe gerade schon, das habe ich jetzt wieder zu schief weit über interpretiert. Es liegt daran, dass die Triebwerke der Trägerrakete nochmal überprüft werden müssen. Mehr weiß ich jetzt aber nicht. Auf jeden Fall, das Ding kommt und das soll auf jeden Fall, was es macht, ich habe es deswegen ausgesucht, die Geschichte, weil das wirklich cool ist.
Ich dachte, das, du vergisst zu sagen, was es macht, aber schade.
Ja. Nee, ach, der fliegt rum und ist halt, so mich macht halt so ja. Freilich. Nee, aber das Ding misst die Meeresoberfläche und vermisst quasi die Höhe des Meeresspiegels.
Und in Echtzeit ja, dann auch?
Ja, muss ja, ne? Fast in Echtzeit. Also das Ding schafft in 10 Tagen 95% der gesamten Meeresoberfläche der Erde. Mhm. Mit einer Genauigkeit von unter einem Millimeter.
Geil.
Das heißt, du hast da wirklich quasi so im 2-Wochen-Abstand kannst du schauen, was sich von 2 Wochen auf 2 Wochen oder halt von 10 Tagen auf 10 Tagen wirklich ändert. Mit einer Genauigkeit von weniger als einem Millimeter. Also da kannst du dann wirklich schon was sehen. Und das dauert halt noch ein bisschen, bis das gestartet wird. Aber wenn das dann rumfliegt, dann wird dieses Ding, es werden, glaube ich, coole Daten, die da rauskommen.
Jo. Klingt wirklich.
Vor allem musste dann wirklich, also was halt das große Problem, oder nicht das große Problem, die Herausforderung war bei dem Bauen zu Ding. Naja, du musst halt, damit du halt weißt, es reicht ja nicht, dass du weißt, irgendwie, wo ist das Meer, sondern du musst auch wissen, wo bist du als Satellit. Das heißt, du musst extrem genau deine eigene Position bestimmen. Du musst die Wellenhöhen auflösen. Ja? Du musst die atmosphärischen Entfernungen raus, die atmosphärischen Einflüsse auf die Entfernungsmessung rausrechnen, was ich ja je nach Dichte, Temperatur der Atmosphäre, die Radarstrahlen da und das durchbewegen und so weiter. Also ich habe keine Ahnung vom Satellitenbau, aber ich glaube, das muss wahnsinnig knifflig gewesen sein, das Ding da zu programmieren. Okay. Also dass da, ich weiß jetzt nicht, wer es das gemacht hat, das wieder halt ESA, also alle möglichen Leute von überall, aber ich freue mich echt drauf. Also alle 10 Tage ein Bild der Lage des Meeresspiegels.
Ja, hoffentlich gibt es dann davon auch Bilder und nicht nur unendliche Zahlen rein, die dann in irgendwelche Simulationen bzw. Modelle einfließen.
Also erstens sind die bei der ESA auch nicht doof, die kriegen das schon visualisiert. Und zweitens, wenn ich mich nicht ganz täusche und richtig erinnere, sind die kompletten Copernicus-Daten Open Source. Das heißt, die sind da und da findet sich sicherlich irgendwer, der gut programmieren kann und da was draus macht. Also es würde mich wundern, wenn man solche Daten hat. Also die ganzen Hacker und Computer
Nerds. Also sollte es davon unendlich viel geben, finde ich. Einfach auch damit man begreift, womit man es zu tun hat. Also dass so ein, dass wir nicht nur Satelliten da hochschießen, die dann irgendwelche Daten in irgendwelche Supercomputer füttern, sondern dass man sagen, hier, so sieht die Erde gerade aus. So. Und das dann in noch geilerer zeitlicher Auflösung, das wäre halt toll.
Ja, so wie es auch Echtzeit, ne? Was ich auch wirklich für unterstützenswert halte, ich weiß jetzt gar nicht, von wem stammt, aber ich höre das immer wieder, diesen Vorschlag, dieses Klima vor 8 im Fernsehen.
Ja, da könnte man, bei sowas könnte man das super,
Ich weiß gar nicht, von wem der Vorschlag stammt und ob der nur ein Vorschlag ist oder ob es da Chancen gibt, das zu verwirklichen, aber.
Also da könnte ich jetzt aus meinem öffentlich-rechtlichen Nähkästchen erzählen, aber also ich kenne mich natürlich mit dem Fernsehen nicht aus, weil ich mache nur Radio. Aber dieses Börse vor acht, das ist
ja lächerlich.
Das ist absolut lächerlich. Es braucht auch kein Mensch. Also doch, es gibt Menschen, die brauchen das oder die interessiert das. Das sind halt die vom Couponschneiden leben. Aber sonst Couponschneiden, ja, ne? Also es gibt tatsächlich Menschen, die haben so viel Wertpapierbesitz, dass es sie interessiert, wie denn die Kurse gerade stehen oder wie die Kurse gerade sind, weil daraus
können wir ableiten. Guck ich doch im Internet nach.
Genau. Das ist es, was ich halt auch denke, dann gucke ich im Internet nach. Beziehungsweise, es gibt es ja noch, ich glaube, die Frankfurter Allgemeine hat ja dann auch immer noch so Börsenseiten, wo du dann so gucken kannst, wie stehen die Kurse. Aber das ist halt uralt und ist halt so ein Traditionsding. Und wenn sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit irgendetwas sehr, sehr schwer tut, dann ist es Traditionen auf den Prüfstand zu stellen. Also ja, das ist eigentlich eher das Problem. Ja. Also ich kenne niemanden, der das für sinnvoll hält, was da passiert. Also diese Sendung. Tatsächlich niemanden.
Ja, aber die haben ja auch die Lindenstraße abgeschafft bekommen.
Das haben sie geschafft. Im Übrigen ist ja, wie war das? Der erste Corona-Fall ist bekannt geworden am letzten Drehtag der Lindenstraße. Oh. Und
im Dezember. Gibt es schon Verschwörungstheorien dazu?
Naja, und noch viel schlimmer, in Deutschland ist Corona aufgeschlagen am letzten Sendetag der Lindenstraße. Ah. Ich sag ja,
das hat sicher Korrelation was zu bedeuten, aber ich
weiß nicht was. Wir müssen die Lindenstraße wieder auflegen. Nee, also, ja, aber Klima vor acht finde ich auch eine ganz tolle Idee. Und das würde, glaube ich, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut zu Gesicht stehen, sowas zu machen.
Einfach auf jeden Fall.
Hier ist eine, das ist die wichtige Information, die tun wir jetzt dahin, wo es wichtig ist.
Und wenn sie es das noch schaffen, das dann quasi irgendwie auf eine Art und Weise zum Beispiel ins Internet zu bringen, wo es nicht irgendwie nach 7 Tagen depubliziert werden muss oder so Quatsch.
Ja.
Ja, dann.
Ja, da arbeiten wir ja dran. Also das ist auch ein fürchterlich dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Aber da wird ja tatsächlich dran gearbeitet. Also Klima vor acht wäre schön, wenn das passieren würde, aber ich glaube da nicht dran. Andererseits, ich habe auch nicht geglaubt, dass sie die Lindenstraße einstellen, weil billiger war der Sendeplatz nicht zu füllen. Es sei denn, die
machen, eine
Quizshow mit Jörg Pilawa oder so, das könnte natürlich auch sein.
Ja, die machen die Klimastraße. Die Klimastraße. Die Daily Soap über den Klimawandel. Und da wohnt dann Rabsdorf und Mike, Jürgen Kim und alle. Was? Dann gibt es den verrückten AfD-Klimadeppen, der irgendwie noch das Bütchen am Eck hat.
Das könnte man allerdings als Podcast oder als Hörfunkstück könnte man das tatsächlich mal die Klima-WG und dann wirklich so Mighty, Stefan Rahmsdorf, vielleicht noch irgendwie ja Claudia Kempfert, dass die Ökonomie noch dabei ist. Und die wirklich einmal
im Monat
oder einmal die Woche zusammensetzen und dann sollen die quatschen. Könnten wir machen.
Genau. Mhm. Wer macht dann die Mutter Beimer?
Also im Zweifelsfall mache ich das.
Gut.
Eier braten kann ich.
Ja, ist gekauft. Ich meine, ich habe zwar kein Geld, aber es ist gekauft.
Schweizer WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, wie Ekel und Moralempfinden miteinander zusammenhängen. Mit sich ist auch schön. Tests gemacht, so Probanden mussten sich mit einem moralischen Dilemma auseinandersetzen. Unter anderem mein Lieblingsdilemma, das mit dem Zug. Ne? Also,
ich hasse das.
Das ist halt ein Schwachsinn. Das ist ein völlig schwachsinniges Gedankenexperiment. Das würde mich derart, wenn mich jemand damit konfrontieren würde, würde mich das derart auf die Palme bringen, dass ich das hinterher in den Daten Artefakte aus meiner Wut irgendwie erstmal rausgerechnet werden müssen.
Ja, ich muss dann nachher auch noch ein bisschen drüber schimpfen, aber erzähl mal die Geschichte.
Das für einen solchen Schwachsinn, dieses Dilemma. Naja, jedenfalls mussten sie sich auseinandersetzen mit moralischen Dilemmata, unter anderem eben dieses, wie heißt dieses Experiment? Hat ja sogar einen Namen, na egal.
Also mit Trolli-Problem.
Trolli-Problem, genau. Und haben dann Schmerzreiz gekriegt und haben Geruchsreize gekriegt. Und stellt sich raus, dass abhängig davon, wie stark sie sich mit diesem moralischen Dilemma auseinandergesetzt haben, also wie stark diese moralischen Dilemmata auf sie gewirkt haben, war die Reaktion auf den Ekelreiz hinterher stärker als bei denen, die sich mit irgendeinem Scheiß beschäftigen durften. Und das konnten sie sogar messen am Hautwiderstand und so Zeugs.
Okay.
Ja, wie unangenehm die Schmerzreize empfunden haben, wurde nicht von diesen moralischen Dilemmata beeinflusst. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und was ich auch gerne wüsste, aber das stand nicht dabei, ist, ob das auch andersrum geht. Also ob du, wenn du jemandem einen ekelhaften Geruch hinhältst, ob der dann vielleicht moralisch wird. Aber das habe ich nicht.
Ich bin wirklich, das können mich gerne Leute, die mehr Ahnung davon haben, von dieser Art der Forschung korrigieren. Aber ich bin ja tatsächlich davon überzeugt, dass du mit diesen Trolley-Problemen, also wenn du es verwendest, dass du da nicht wirklich Sinnvolles rauskriegen kannst an Forschung, weil es halt, das ist halt keine Situation, die in das der Realität stattfinden kann. Ja. Ja. Also das sind
ja,
Dinge,
aber das ist ja das Schöne daran, dass du, wenn du ein Dilemma erzeugen willst, dann musst du ja sowas haben, weil wenn irgendwas
ja,
in der Realität stattfinden kann, gibt's auch immer einen Ausweg.
Ja, erstens das und zweitens das also was dann wenn sowas wirklich, mit abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie hier keine Leute auf den Schienen liegen und ich auf der Weiche stehe und die Umleiter irgendwie so ein Quatsch, ja. Das sind Dinge, die man irgendwie das entscheidet man unbewusst spontan, sonst ja, was und dann vermutlich auch falsch. Das ist genauso wie wenn du ein Freund von mir ist, das ist jetzt nicht unbedingt lustige Geschichte, aber ein Freund von mir ist gestorben, weil er beim Autounfall, es war irgendwie er fuhr in einem Auto und ein anderes Auto auf der anderen Straßenseite und es kam irgendwie so Wildwechsel. Mhm. Und er hat das Auto halt instinktiv verrissen. Ja, und ist halt dann tatsächlich halt irgendwie auf die Gegenfahrbahn gekommen. Also er hat das Auto verrissen, kam auf die Gegenfahrbahn, ist mit dem anderen Auto kollidiert. Das andere Auto war deutlich größer als seins. Denen ist nichts passiert, er ist gestorben. Wäre einfach nicht weitergefahren, er hätte halt irgendwie, wäre halt sein Auto vielleicht Arsch gewesen, das Reh wäre tot gewesen, aber es wäre halt nichts passiert. Das wäre halt die rationale Entscheidung gewesen, aber man reagiert halt nicht so rational. Ja. Und das ärgert mich dann immer, man kann da mit diesen Dingen, man muss sich mit diesen Dingen beschäftigen, wenn man irgendwelche selbstfahrenden Autos programmieren will oder sowas.
Auch wenn du ein selbstfahrendes Auto programmierst, wird sich dieses Auto, wenn du dem Tesla sagst, hier Trolley-Problem, lacht der Wagen sich tot und fährt nicht weiter.
Aber es ärgert mich, es gibt halt Menschen, die halt wirklich, die halt das mit der, ich bin ja auch ein rationaler Mensch und ich schätze ja auch die Rationalität, aber man darf halt nicht vergessen, dass wir Menschen quasi von Werk aus irrational sind und dass das dazu gehört und gut so ist. Ja. Ich habe mich mal gestritten mit Leuten, da gibt's ein anderes Beispiel, ja. Und das hat dann tatsächlich oft auch reale Konsequenzen. Das habe ich mal aus der BBC gehabt. Also da geht irgendwie, du hast ein brennendes Haus, ja. Mhm. Und in dem brennenden Haus ist aus seltsamen Gründen ein kleines Kind und ein extrem wertvolles Picasso-Gemälde.
Ja.
Ja, was tust du jetzt, ja? Das Kind retten oder du kannst nur eins retten, natürlich. Du kannst nicht beides machen. Und kein anderer da und wie das halt so ist bei diesem Beispiel, du kannst halt das Kind retten oder du kannst das Gemälde retten. Ja. Wenn du das Gemälde rettest, dann kannst du den Picasso, dann stirbt halt das Kind, ja. Pech fürs Kind. Aber du kannst das Ding verkaufen und dann irgendwie 1 Milliarde Moskitonetze kaufen dafür und so in Afrika 100.000 Kindern das Leben retten.
Ja, sicher.
Also wäre es rationaler, das Gemälde zu retten und das Kind, weil du kannst dann 1.000 Kinder retten. Ja, und das ist tatsächlich, ich meine, da gibt es echt Leute, die da wirklich diskutieren und sagen, ja, rational wäre es, das Kind sterben zu lassen. Das Problem ist, wenn alle Menschen dann auf diese Art rational sind, dann leben wir halt in einer Gesellschaft, wo Menschen wissentlich, sehentlich Kinder sterben lassen. Ja. Und das ist keine lebenswerte Gesellschaft. Erstens.
Effektiver Altruismus nennt
sich. Genau, auf den wollte ich hinaus. Die kann ich nicht leiden, diese effektiven Altruisten. Die halt irgendwie, also ich weiß nicht, wie das jemals irgendwie was Ernstzunehmendes werden konnte, aber nee, das ist absolut unmenschlich.
Wenn man zumindest Teile dieses effektiven Altruismus institutionalisieren würde, glaube ich, könnte das funktionieren, aber dadurch, dass das ja immer nur vom Individuum ausgeht, funktioniert das halt nicht. Ich gebe dem Schnorrer keinen Euro, weil von dem Euro könnte ein Kind in Afrika 2 Tage was essen. Das ist, das ist ganz schön, aber das muss halt, ja, das muss dann halt irgendwie der Common Sense sein. Ansonsten funktioniert das ja so auch nicht. Und
ja, man, es ist halt wirklich so, wenn wir alle rational wären, dann wäre das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine unmenschliche Welt, weil das Irrational ist genau das, was uns menschlich macht.
Das sage ich seit Jahren. Ich weiß noch, damals, als die Piratenpartei groß wurde, gab es ja dann auch so Diskussionen, dass die ja so Themen statt Köpfe und diesen ganzen Schwachsinn, was ja auch so eine im Grunde immer wieder geäußerte implizite Forderung nach einer Technokratenregierung beinhaltet. Ja. Und da habe ich auch schon immer gesagt, du willst nicht nur von Nerds regiert werden, weil das ist zu rational, das ist zu Input-Output bezogen. Das geht halt nicht. Ich habe halt ganz, ganz andere Ängste als du hast und irgendwie müssen die in Politik, also in die Verhandlungen, wie wir beide miteinander umgehen, muss das einfließen können.
Ja. Wenn wir rational werden, wir wären nie zum Mond geflogen, wenn wir rational werden. Das war höchst irrational, das zu machen. Ja? Das irrational, das macht uns halt, das hat im negativen Sinn jetzt die ganze Corona-Covid-Idioten-Quatsch, das ist auch irrational, aber der Krieg, aber das irrational macht, bringt uns halt auch zu dem, was wir als menschliche Größe ansehen. Das ist auch Irrationalität. Ja, und das, wie gesagt, das weghaben zu wollen, halte ich für eine falsche Richtung.
Absolut.
So, wie kam man wieder jetzt drauf? Ich weiß es gar nicht. Ach, die Ethik und der Ekel und die Trolley-Probleme. Ja, reden wir über was anderes. Reden wir über Game of Thrones.
Oh Gott, ja.
Da gab es auch eine schöne. Hast du nicht gelesen, oder?
Pferden. Was? Nein, ich habe da mal rein. Auch nicht, diese ja. Serie. Ich habe also alle irgendwann kam das so. Alle, oh, Game of Thrones, super Serie. Habe ich angemacht und ich glaube eine Viertelstunde geguckt und habe gedacht. Menschen in Fellen auf Pferden? Nee, brauche ich nicht.
Also es ist schon ein bisschen mehr als Menschen auf Fellen im Pferden. Nee, also Menschen auf Pferden in Fellen, sowas.
Und dann genau. habe ich versehentlich habe ich mal per Sendungstitel irgendwas gespoilert. Da ist irgendwer gestorben, der ganz wichtig war.
Ja, es sterben ständig Leute, die ja, wichtig sind.
Der?
Ned Stark, der eine Joffrey, sterben andauernd Leute, darum geht's, dass in dieser Serie ständig die Hauptfiguren sterben.
Jedenfalls hatte keiner die Folge gesehen, sondern nur Tobi, glaube ich, und dann haben wir kurz darüber gesprochen, dann habe ich die Folge so genannt, Dingsbums ist tot, Gollum ist tot oder so, ich weiß nicht mehr.
Ne, Gollum ist ein anderer.
Und ich habe echt hinterher einen Shitstorm gekriegt und habe dann nach der Veröffentlichung nochmal den Sendungstitel geändert, so ungefähr 24 Stunden danach, weil alle völlig ausgerastet sind. Gesagt, bist du bescheuert? Das kannst du nicht, das muss doch. Wie hieß denn der?
Ja, ich glaube, Dumbledore war es, oder?
Nee, Dumbledore ist doch hier aus diesem Kinderbuch.
Ja, da gab es auch so ein Ding, da haben Leute irgendwie T-Shirts veröffentlicht, weil es irgendwie die, wo drauf stand, auf welcher Seite Dumbledore stirbt oder dass Dumbledore stirbt in dem Buch, da gab es auch so.
Nee, na egal.
Es gab so viele. Jedenfalls, ich rede auch nicht über die Fernsehserie. Ja. Es gibt ja, weil die Fernsehserie basiert ja auf einem Buch oder auf der fünf Büchern und es sollen noch zwei Folgen, die der Arsch George Martin nicht schreibt, womit er die ganze Fangemeinschaft schon seit Jahren gegen sich aufbringt, weil er halt, der ist wirklich cool. Also es warten ja alle wirklich. Also die Bücher gab schon lange, lange bevor das verfilmt worden ist, gab es die ersten Bücher und dann hat die Verfilmung angefangen und dann, ja, die ersten paar, also jede Staffel ist quasi ein Band der Serie und dann irgendwann ist es halt dann, hat sich die Serie von den Büchern handlungsmäßig wegentwickelt, weil die natürlich irgendwie dann auch ihre Serie zu Ende bringen mussten und dann sich mehr oder weniger irgendwas Eigenes ausdenken mussten, weswegen die letzten beiden Staffeln auch extrem mies sind, weil halt irgendwie die Handlung halt komplett, die Handlungsdichte und die Komplexität komplett irgendwie verschwunden ist. Und jedenfalls alle warten, dass George Martin endlich die letzten beiden Bände fertig schreibt, damit irgendwie vielleicht mal das Ende, haben auch alle so grauenhaft gefunden, dieser Serie, dass da mal ein vernünftiges Ende kommt. Und das dauert halt ewig und er postet dann immer Videos, wo er irgendwie bei sich, wenn es in der Villa irgendwie im Swimmingpool liegt und irgendwie Arschbombe im Pool macht und so. Und dann irgendwie Titel mit irgendwie bei der Arbeit oder irgendwie sowas. Und dem ist das scheißegal.
Der aber ist jedenfalls Replikant, aber das wüsstet ihr ja schon.
Ja, aber jedenfalls geht es darum, es hier um in echte Forschung, ja, und zwar Mathematiker und theoretische Physiker aus England haben tatsächlich das Sozialgeflecht der Bücher jetzt untersucht, ja, also wir haben so eine Netzwerkanalyse gemacht, also wirklich wer interagiert in dieser in den Büchern mit wem?
Ja, und es gibt übrigens auch Klimaforschung in Entenhausen.
Echt cool. Wir müssen jetzt wissen, wer da so der Klimadeppen-Äquivalent ist. Klaas Clever wahrscheinlich, oder?
Wie alle wahrscheinlich heißen. Ist es eher
Kater Carlo.
Kater Carlo, genau.
Wohnt der in Entenhausen? Doch ja, das sind ja die ich habe keine Ahnung, wer da jetzt irgendwie. Aber ich war ja bei Game of Thrones, da wohnt kein Kater Carlo. Sondern die haben tatsächlich, also um mal zu sehen, wie komplex es wirklich ist, also 343 Kapitel, 2007 Figuren, über 41.000 Interaktionen zwischen ihnen. Ja, also das ist schon ordentlich. Und die haben jetzt wirklich halt das alle, die kompletten Netzwerke und Interaktionen mathematisch analysiert und haben gezeigt, dass die Komplexität der Sozialbeziehungen im Wesentlichen denen der echten Welt entspricht. Ja, also auch die allerbesten vernetzten Figuren in dem Buch haben maximal so 150 andere Kontakte gehabt und so weiter, so wie es auch in der Realität quasi die Obergrenze ungefähr ist. Und das, sagen sie, führt dazu, dass halt dieses Buch zu Recht, was jetzt nicht nur ich sage, sondern auch viele andere, die es gelesen haben und auch die es quasi literaturwissenschaftlich lesen, dass halt das wirklich diese fesselnde Realität quasi hat, obwohl es eigentlich eine komplette Fantasy-Welt ist, fühlt es sich halt wirklich extrem real an, vor allem weil auch andauernd Leute sterben, was ja auch in der Realität leider vorkommt, und dass eben wirklich die Komplexität der realen Komplexität zwischen Menschen entspricht und was dann eben auch der Grund ist, warum dann vermutlich die letzten Folgen oder letzten Staffeln der Fernsehserie so abgekackt haben, weil halt da die ohne Buchvorlage auskommen mussten und da diese real machende Komplexität nicht drin vorkommt.
Haben die auch mit dem Autor reden können darüber? Also weil mich würde ja mal interessieren, ob er das wirklich so designt hat oder ob das zufällig so entstanden ist, weil er möglichst real bleiben wollte. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, nee, also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich meine, es ist ja Game of Thrones ist jetzt auch nicht das, ist ja kein singuläres Ereignis. Es gibt ja auch andere Bücher, die durchaus schaffen, Realität zu vermitteln und die auch komplex sind und komplexe Netzwerke haben. Aber ich habe jetzt nochmal kurz den Abstract gelesen in dieser Zeit. Also da kommt, glaube ich, keine O-Töne von George Martin drin vor. Aber
wäre halt mal interessant, ob der vielleicht eine riesengroße Matrix an der Wand hängen hat,
wahrscheinlich,
wo er die Beziehung zwischen den Leuten genau aufgetragen hat und das auch in Balance hält, damit es, ja, das wäre mal spannend.
Aber die Riemann-Zeta-Funktion kommt vor in dem Artikel schon. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber egal, also ich nehme an, es wird Leute, die uns zuhören, da wird es sicherlich geben, die mehr Fans von Game of Thrones sind als wir beide oder als ich in dem Fall, weil du bist ja nicht. Und die vielleicht wissen, wann, wo George Martin irgendwelche Interviews gegeben hat, wo sowas drinsteht. Also wenn, dann sagt es das.
Ja. Wo wir bei Mathe sind, deutsche ForscherInnen haben ein Gen identifizieren können, das für mathematische Begabung verantwortlich ist. Es heißt Robo 1.
Ja, da bin ich dagegen übrigens.
Gegen Robo 1?
Nein, gegen das liefert jetzt nur allen Leuten, die schlecht in Mathe sind oder Mathe doof sind, eine Ausrede.
Ja, sicher. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das keine NaturwissenschaftlerInnen waren, sondern GeisteswissenschaftlerInnen, mithin JuristInnen, die dann irgendwie auf ihren gesellschaftlichen Anlässen immer sagen, in Mathe war ich ja immer schlecht. Jedenfalls haben Kinder, die dieses Robo-1-Gen haben, ein signifikant höheres Volumen an grauer Hirnsubstanz, und zwar im hinteren Teil des rechten parietalen Kortex.
Ach da.
Und ein
anderes. Das war auch da, wo das Chamäleon war, oder?
Der intraparietiale Sulcus, der war bei denen auch stärker ausgeprägt. Bitte, was hast du gesagt?
Ich habe gehört, der hintere Teil, das ist da, wo sich das Chamäleon versteckt hat. Aber ja, genau,
das sieht man genau mit diesem Teil des Gehirns. Und in diesen Hirnarealen werden Zahlengrößen verarbeitet. Und Zahlengrößen gut verarbeiten zu können, sagen sie, ist die Basis für das Lösen von mathematischen Problemen höherer Ordnung, also vermutlich mehr als kleine 1x1 irgendwie aufzusagen oder sowas. Und Ergebnis heißt es bei denen, dass bis zu einem Fünftel der mathematischen Fähigkeiten durch dieses Gen erklärt werden können. Das finde ich schon mal wirklich enorm.
Also ich bin ja generell immer wieder ein bisschen...
Und das ist auch ein guter Grund, jetzt weiß ich endlich, warum ich in Mathe immer so schlecht
war. Ja, ich bin generell skeptisch, hatten wir schon oft dieses Gen für X und so weiter, das ist halt meistens Quatsch, beziehungsweise ja, nicht so, du kannst halt nicht so ganz wenige Sachen halt wirklich auf ein Gen zurückführen. Aber es ist schon, bei der Mathematik, die ist schon insofern anders als andere Dinge, als dass es ja tatsächlich... da irgendwas genetisch schon sein muss, weil du kannst, es gibt ja wirklich mathematische Wunderkinder, genauso wie es musikalische Wunderkinder gibt, ja. Das hast du, gibt jetzt kein astronomisches Wunderkind, das schon irgendwie mit 2 Jahren gucken kann und welcher, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ja. Also, aber mathematische Fähigkeiten, das ist halt wirklich was, ja, wo es halt dann, so ein Spektrum gibt, dass du halt nicht einfach durch Arbeit erreichen kannst. Genau,
und das ist halt diese Hirnmasse, also diese Hirnsubstanz. Und die ist halt schon sehr, sehr früh angelegt im Kinde, und zwar lange bevor das Kind mit Zahlen überhaupt anfängt umzugehen.
Aber was ich jetzt dazu sagen möchte, ganz, ganz gerne, ist, dass eben es nicht heißt, dass man, nur wenn man jetzt irgendwie, man kann auch ohne mathematisches Wunderkind zu sein und ohne irgendwie die Fields-Medaille oder sonst irgendwas mathematisch in den 10 Dimensionen denken zu können oder was auch immer, man kann auch ohne dieses Gen und die Fähigkeiten Mathematik verstehen und herausfinden, warum Mathematik wahnsinnig faszinierend ist. Ja? Nein, wenn man Mathematik für langweilig hält, dann, manche finden es langweilig, dann kann man auch nichts machen dagegen, aber dann hat man es meistens einfach nur schlecht beigebracht bekommen.
Das stimmt natürlich nicht, was du sagst. Mathematik ist eine mystische Substanz, die durch den Äther schwebt und nur von sehr, sehr wenigen Menschen, nämlich denen mit Robo-1 gehen, überhaupt wahrgenommen werden kann.
Ja, ich bin als kleines Kind ja in den Mathematiktopf gefallen, vielleicht liegt es daran.
Robo 1.
Kommen wir zu was anderem. Okay. Kommen wir zu Airbus.
Airbus.
Airbus. Ja, anscheinend machen die auch andere Sachen als Flugzeuge, wusste ich nicht. Ich dachte, Airbus macht Erdbusse.
Die machen auch Waffensysteme und sowas, ne?
Aha, na gut. Auf jeden Fall machen sie jetzt Roxy. Roxy ist eines der lächerlichsten Akronyme, die ich gehört habe in letzter Zeit, nämlich Regolith to Oxygen and Metals Conversion. Also du nimmst das R und dann nimmst von Oxygen das ganze Oxy, den Rest ignorierst du. Ja, also was heißt das Ding Roxy, und das ist ein Teil, wie der Name schon sagt, das soll Regolith zu Sauerstoff und Metallen umwandeln können.
Da finde ich ja mein Roxy irgendwie besser. Roxy war so ein Nachtclub in Köln. Das war einer der von zwei Läden, die nach drei noch auf hatten. Da waren wir oft im Roxy.
Ja, in Wien gibt es auch, ich glaube, Roxys gibt es in jeder großen Stadt. Also in Wien kannte ich auch ein Roxy, das irgendwie noch spät offen hatte. Also Roxy gibt es. Jedenfalls, in dem Fall Regolith, das ist das Zeug, aus dem die Oberfläche des Mondes besteht. Ja, also Regolith ist Material, das du auf Himmelskörpern ohne Atmosphäre findest, wo halt dann ständig irgendwie kosmische Strahlung und hartes UV-Licht von der Sonne und Unmengen Mikrometeoriten, also große und kleine Meteoriten, einschlagen, und im Laufe der Jahrmillionen pulverisiert dir halt das die Oberfläche so durch, dass du halt wirklich eine dicke, ganz spezielle Schicht aus Staub bekommst. Mhm. Und dieser Regolithstaub, der ist wirklich auf dem, man hat damals tatsächlich, das war einer der durchaus ernst genommenen Risiken bei der ersten Mondlandung, dass man gedacht hat, okay, vielleicht flutscht unsere Landefähre da einfach durch und versinkt irgendwie 10 Meter tief im Staub. Das war was, was man tatsächlich sich überlegt hat, ob das passieren könnte. Und ist aber nicht passiert, wie wir wissen. Mhm. Und mittlerweile hat man diesen Regolith. Also Regolith ist auch ungefähr ist das, was auch OSIRIS-REx von dem Asteroid mitgenommen hat. Okay. Ist auch Regolith. Aber in dem Fall geht es um den Regolith auf der Mondoberfläche. Und das ist halt gemischt, das aus verschiedenen Oxiden besteht. Also das sind halt Verbindungen mit Sauerstoff. Mhm. Und was sich da mit Sauerstoff verbindet, ist Zeug wie Silizium, Aluminium, Eisen, Calcium und so Zeug. Also eigentlich im Prinzip alles sinnvoll. Vor allem Sauerstoff ist sinnvoll, weil wenn man im Weltall was machen will, dann ist Sauerstoff recht praktisch.
Schweißen.
So. Genau, schweißen. Ja,
das wenn Autogen man schweißen auf dem Mond.
Genau. Jedenfalls gibt es jetzt Versuche. Anscheinend macht Airbus das in Friedrichshafen, was ich auch nicht gewusst habe. Airbus in Friedrichshafen hat erste Versuche im Labor gemacht, ja, um halt aus dem Regolith halt, wie man halt das da rausbasteln kann. Und jetzt das Ziel ist, also hat auch die Europäische Raumfahrtagentur hat auch schon sowas gemacht, solche ähnlichen Experimente, aber jetzt hat eben Airbus eine Anlage, eben diese Anlage namens Roxy, konzipiert, die tatsächlich ohne, wo, die man auf dem Mond fliegen kann und wo du dann den etwaigen Astronauten auf dem Mond, die da irgendwie vielleicht mal wieder hinfliegen sollen, was sie tatsächlich schon in überraschend kurzer Zeit tun soll, wenn man den Versprechungen der diversen Raumfahrtagenturen glaubt, also ich glaube 2024 oder sowas bei der NASA habe ich gelesen, aber hängt wahrscheinlich wieder davon ab, wer der nächste Präsident wird und so weiter. Aber jedenfalls, dieses Ding könnte tatsächlich wirklich, ohne dass du was von der Erde mitnehmen müsstest, dort oben Sauerstoff bereitstellen. Also du musst halt, das Ding musst halt hinbringen, natürlich, ja. Also du, das ja, muss nicht auch nicht.
Das, du hast dann ja auch, wenn das Ding den Sauerstoff bereitgestellt hat, hast du ja auch die anderen Verbindungselemente, um daraus genau. noch Sachen zu basteln.
Genau, also sie schreiben hier, also erstmal der Sauerstoff, der da rauskommt aus dieser Anlage, ist rein, das heißt, du musst den nicht irgendwie aufbereiten, sondern du kannst da quasi direkt hier irgendwie, weiß ich, einen Strohhalm reinstecken und atmen oder wie auch immer das dann technisch gelöst ist, und du hast halt diesen ganzen Metallstaub, der halt übrig bleibt, wenn du den Sauerstoff wegnimmst aus den Oxiden, und den kannst du dann mit Wasser, das wir auch auf dem Mond haben, ja, das weiß man auch, dass da unterirdisch Wasser ist, kannst du mit Wasser und dem Zeug kannst du Raketentreibstoff machen. Ja, und kannst auch anderes Zeug machen, weil du hast halt dann Zeug, mit dem du Zeug machen kannst. Und das wäre halt wirklich so, wenn du, es ist natürlich wieder im Labor, das muss dann jetzt irgendwie erstmal gemacht werden und alles, aber tatsächlich sagen die, Mitte der 2020er Jahre wollen die, also Airbus, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung. Ich glaube, es gibt nichts, für das kein Fraunhofer-Institut gibt.
Ja, und falls es kein Fraunhofer-Institut gibt, gibt es garantiert ein Max-Planck-Institut dafür.
Genau, aber in dem Fall ist es das
Fraunhofer. Max-Planck-Institut für Selbstregulation oder so ähnlich.
Max-Planck-Institut für Fraunhofer-Institutsersetzung. Aber jedenfalls, oder Erweiterung in dem Fall, müsste
genau,
es
also
nicht heißen.
Fraunhofer-Institutserweiterung, genau.
Ja, aber in jedem Fall soll wirklich so dieses Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung, wo auch immer das ist, das weiß ich jetzt nicht, vermutlich auch in Friedrichshafen, die wollen schon Mitte 2020er Jahre einen kleinen Prototyp auf den Mond schicken, um halt da mal wirklich unter den echten Bedingungen Sauerstoff zu produzieren. Und dann, danach ist der nächste Schritt wirklich so eine große Sauerstofffabrik auf dem Mond aufzustellen. Das ist... Das, dann gibt es auch einen Roxy auf dem Mond. Gucken ist das auch immer offen.
Genau, immer offen. Im Übrigen hat ja im Zuge der Schließungen jetzt zur Corona-Pandemie, also zum Seuchenschutz, eine Kneipe in Berlin geschlossen, die auf den Namen Immer Uff hört.
Die war hatte, hart, ja.
Der hatte halt wirklich Immer Uff und die ist jetzt zu. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da hingehört jetzt. Sag doch mal, wann steht das Ding da oben, wenn alles glatt läuft?
Mitte der 2020er Jahre, also okay, quasi cool. Demnächst der Prototyp und dann, je nachdem, was der Prototyp so macht, halt dann später eine große.
Geil.
Aber wie gesagt, das ist ja, alles, das im Weltall ist alles, ja.
Im Weltall und auf hoher See sind wir in Gottes Hand.
Meinetwegen.
Okay, in der Hand eines Juristen. Wenn ich dir eben schon nicht mit dem Mathematikgehen irgendwie die Begeisterungsstürme entlocken konnte, kann ich es ja mal mit Grammatik versuchen.
Bitte.
Schweizer ForscherInnen haben den Grundstein für Grammatik gefunden. Dazu haben sie sich was angeguckt.
Das nennt
sich
beim Chameleon.
Genau, beim Chameleon.
Das Finden liegt alles da auf der Ecke rum.
Waren das nicht auch Schweizer? Warte mal.
Ja, Chameleon? Das ist ein bisschen unordentlich. Da weiß ich nicht. Ja,
nee, kein Wunder.
Genau, okay.
Sie haben sich angeguckt, nicht benachbarte Abhängigkeiten. Nicht benachbarte Abhängigkeiten in der Grammatik, wusste ich auch nicht, dass man das so nennt, ist die Fähigkeit, sind die Beziehungen von Wörtern in einem Satz, die auch durch andere Satzteile getrennt sind. Der Hund, der die Katze biss, rannte weg. Du weißt automatisch, dass das Wegrennen sich auf den Hund bezieht, obwohl zwischen Hund und Wegrennen andere Wörter stehen.
Stimmt.
Dann haben sie sich angeguckt, wie denn diese nicht benachbarten Abhängigkeiten in Primaten sich verhalten und haben, Achtung, um für interspezielle Chancengleichheit zu sorgen, haben sie eine künstliche Grammatik entwickelt, wo die Sätze oder die Wörter durch Töne gebildet wurden. Also keine Wörter, sondern Töne. Haben dann sich Weißbüschelaffen, Schimpansen und Menschen geholt, haben den Versuchsobjekten, Probanden, sagt man bei Primaten eigentlich auch Probanden?
Ich habe keine Ahnung.
Ja. Naja, haben denen die künstliche Grammatik beigebracht, ja? Indem sie gesagt haben, so nach Ton A kommt immer Ton B und sowas, ne? Also dass du dann so eine Häufung von Tönen hattest und sowas. Und haben damit menschliche Sprache simulieren können. Ne? Der Hund rannte weg und dazwischen aber andere Töne sozusagen. Dann haben sie Experiment gemacht, Töne abgespielt, die Menschen haben sie direkt befragt, die Primaten haben sie angeguckt. Und haben festgestellt, und das finde ich wirklich beeindruckend, alle drei Arten, also die Primaten und die Menschen, sind in der Lage, diese benachbarten Abhängigkeiten zu verarbeiten. Und das kam so, also das haben sie so gesehen, dass die im Experiment die Töne abgespielt haben und die Schimpansen und die Weißbüschelaffen irritiert waren, wenn die Töne nicht regelkonform gekommen sind.
Okay.
Finde ich eigentlich eine total witzige Sache.
Vielleicht waren die einfach nur irritiert, weil es nicht so klang, wie es vorher war.
Ich hasse dich. Ja, kann natürlich auch sein, dass sie nur irritiert waren. Aber wahrscheinlich haben die das irgendwie. Jedenfalls.
Ja, die werden schon wissen, was sie tun.
Die Erkenntnis und damit basta ist, vor 40 Millionen Jahren ist die kognitive Fähigkeit zum Erkennen von Grammatik oder zum Bilden von Grammatik schon ausgeprägt gewesen, weil vor 40 Millionen Jahren haben wir uns abgezweigt vom Affen.
Und wann kam der Dativ?
weiß ich auch nicht. Wann kam der, warte mal, welcher war nochmal der Dativ? Na egal.
Den werde ich mir brauchen.
Ja, genau.
Ich hasse. Ja, ich bin auch, in Grammatik bin ich auch nicht gut. Also.
Siehste?
Ja, ich habe noch zwei kürzere Geschichten und ich fange mit einer an, die inspirierende hebe ich für den Schluss auf und nehme jetzt die, um allen nochmal so ein bisschen Unbehagen zu bereiten.
Ja, immer her damit. Und
es gibt ja hier Corona und wir wissen ja, also gibt ja auch diese ganzen asymptomatische Verläufe und die leichten Symptome, also wo man sich dann immer wunderbar einreden kann, dass man es vielleicht eh schon hatte oder so.
Genau.
Ja, oder vielleicht noch hat und dann jetzt gibt es hier eine. Ja. Genau, Hoden-Covid. Jetzt haben wir hier, das ist eine Aussendung der Medizinischen Uni Wien, also nicht unbedingt verbunden. Ja, also jetzt nicht unbedingt. Ja, jedenfalls ging es darum, sie haben halt festgestellt, sie haben halt wirklich die 7 verschiedene Krankheitsformen dokumentiert, ja, bei mildem Verlauf. Also jetzt nicht jetzt irgendwie, wie es halt ist, wenn es schwer ist, weiß man ja, aber bei mildem Verlauf, da kann es halt sehr unterschiedlich sein. Und die Leute von der Medizin-Uni Wien haben da jetzt quasi 7 verschiedene Kategorien dokumentiert, die man haben könnte, wenn man, also die auftreten könnte, wenn man einen milden Verlauf von Covid hat. Mhm. So, und das sind halt alles tolle Sachen, die man eigentlich auch so ständig kriegen kann. Ja, also die erste Kategorie sind grippale Symptome, also Müdigkeit, Husten, bisschen Fieber, ja. Schüttelfrost. Ja, zweite Kategorie, bisschen Schnupfen, Niesen, trockener Hals, Verstopfung der Nase. Augen, ja. Ja. Drittens, Gelenks- und Muskelschmerzen.
Das habe ich seit Mitte 40.
Viertens, Augen- und Schleimhautentzündungen. Fünftens, Lungenprobleme, also Kurzatmigkeit, Lungenentzündung.
Ja, ganz schlimme Sache.
Genau. Und sechstens, die Gruppe mit Magen-Darm-Problemen, also Durchfall, Übelkeit und Kopfweh. Ja, und dann noch Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns und anderes. Ja, also, ja, es ist halt wirklich... weiß nicht, ob es jetzt irgendwie hilfreich ist oder nicht, zu wissen, dass das so ist. Also man weiß halt, dass das alles bei Corona, Covid auftreten kann. Aber so richtig, also wenn ich das hier angucke, also müde bin ich sowieso ständig.
Genau.
Hier ein bisschen vor sich hinschnupfen tut man irgendwann mal, ein bisschen vor sich hinhusten tut man irgendwann
sobald
mal.
Sobald ich Erkältung habe, ist mein Geruchssinn weg.
Ja, also ja, aber ihr könnt euch alle mal überlegen, ob ihr es... Ich überlege die ganze Zeit, wäre es gut, mir einzureden, ich hätte schon gehabt? Nee, oder müsste jetzt Angst haben vor den Spätfolgen? Oder?
Nee, ist es nicht. Es ist nicht gut, sich das einzureden, weil genau in dem Zustand bin ich mehrere Monate gewesen. Ich habe im Februar dieses Jahres, also im Februar 2020, war ich eine Woche in Bayern unterwegs beruflich. Jeden Tag in einem anderen Hotel und mit diversen Gesprächspartnern, teilweise auch in Restaurants gesessen. Bin nach dieser Woche Bayern, ich glaube, 3 Tage in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und Bayern und Nordrhein-Westfalen waren die ersten Corona-Hotspots. Bin dann nach Hause gefahren, nach Berlin und bin eine Woche später krank geworden. Und zwar mit volle Breitseite Covid-19-Symptome. Trockener Husten, Kopfschmerzen, kein Schnupfen, weil Schnupfen ist wohl nicht so häufig dabei. Nee. Geruchssinn weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber, und das ist recht häufig bei Covid, hohes Fieber über einen längeren Zeitraum. Ich habe normalerweise, wenn ich so Erkältung kriege, also normale Rhinoviren mich befallen, habe ich so 2 Tage Fieber ungefähr. Also ich kriege sehr schnell Fieber. Da hatte ich aber über 4 Tage Fieber. Und zwar ziemlich hoch auch. Also schon so an die 39 gekratzt teilweise. Hab mir dabei aber noch nicht weiter was gedacht. Irgendwie. Und dann kam ja dann so über März, April, Mai, wurde dann ja immer klarer, was dann so die Standardsymptome sind bei Covid-19. Und ich habe halt dann wirklich bestimmt 2 Monate hier gesessen, habe gedacht, scheiße, Alter, hast du das längst gehabt? Hast du das längst gehabt und könntest jetzt irgendwie aus deiner Schockstarre irgendwie mal rauskommen oder sowas? Und es hat dann bis, ich glaube, Juni oder sogar Juli gedauert, bis ich einen Antikörpertest machen konnte. Und bei dem ist dann rausgekommen, dass ich keine SARS-CoV-2-Antikörper habe, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht damit infiziert gewesen bin. Und man will in diesem Zustand nicht sein, zu denken, hatte ich das vielleicht schon? Was macht das aus meinem Verhalten? Also so eine, was ja im Grunde fast schon eine positive Ungewissheit ist, ne? Weil du kannst dir ja dann sagen, so, oh ja, dann ist das ja, dann ist es bei mir einigermaßen glimpflich verlaufen. Das willst du trotzdem nicht, ist
mir hinterher. Ich habe mir es nicht so sehr gedacht, jetzt wegen hier dem Verhalten, sondern einerseits, natürlich kannst du dir dann sagen, okay, dann brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, was aber dann dazu führt, dass du halt dann sorglos wirst, ohne es genau zu wissen, ob du dir Sorglosigkeit leisten kannst, was halt dann blöd wäre. Und vor allem, du kannst dir dann irgendwie, wir wissen ja auch, dass es da durchaus Spätfolgen gibt und auch irgendwie Spätfolgen, wenn dass du nicht so arg hattest. Ja. Und da ist ja wirklich auch, da sind ja fiese Sachen dabei, irgendwie, so halt, wie Gedächtnisverlust und irgendwie ja, also alles Zeug, was man nicht haben will. Also insofern.
Ja, das wissen wir heute, das stimmt. Also das war aber vor einem halben Jahr, war das.
Also insofern denke ich mir, weiß ich nicht, ob ich mir wünschen würde, das schon gehabt zu haben, weil dann hätte ich wahrscheinlich immer Angst, dass irgendwelche Spätfolgen auftauchen.
Ach so, nee, ich habe es mir gewünscht. Also mit dem Wissen oder mit dem Kenntnisstand aus dem Juli habe ich mir gewünscht, es schon gehabt zu haben. Also ich habe sehr, sehr gehofft, dass ich Antikörper gebildet habe.
Ja, ich weiß es ja auch noch nicht. Also ich habe tatsächlich, ich habe noch keinerlei Test gemacht bis jetzt. Mhm. Aber ich habe halt, ich bin jetzt hier im Herbst, sind wir wieder ein bisschen aufgetreten. Und ich bin halt meistens, wenn ich dann irgendwie von den, ich bin immer, egal was passiert, ich bin immer nach so ein paar Shows müde und irgendwie schlapp und so dran. Das liegt einfach ein Ding. Aber jetzt denkst du auch, okay, das war ich dann irgendwie, vor zwei Wochen war ich wieder hier, sind wir da und da und da aufgetreten, da waren viele Leute. Aber wenn, jetzt geht es mir gerade ein bisschen Schlaf, habe ich das vielleicht schon gehabt, aber dann andererseits in den Theatern, die haben sich bis jetzt, was jetzt in Österreich ist ja alles wieder geschlossen, die haben sich so dramatisch viel Mühe gegeben, überhaupt irgendwie was veranstalten zu können, dass irgendwie ein bisschen Geld reinkommt, dass sie da wirklich, gerade in den Theatern, wo ich jetzt war, in dem paar, wo wir aufgetreten sind, die waren immer strenger, als sie sein hätten müssen, die ganzen Maßnahmen, die sie da gemacht haben. Also es gibt ja noch keinen bekannten Cluster in Theatern. Also es hätte mich dann eh auch gewundert, wenn ich da was gehabt hätte, vor allem, weil wenn, dann hätte ich die Leute angesteckt, weil ich bin ja der auf der Bühne steht und irgendwie hier laut runterspricht und die anderen sind die sitzen still da und gucken mir zu aus drei Meter Entfernung höchstens. Also insofern wäre es eh umgekehrt gewesen. Aber ja, es ist halt diese Unsicherheit. Vielleicht ist es irgendwann so weit, dass wir alle mal leicht und schnell zu einem Test kommen, aber glaub, das wird wahrscheinlich passieren.
Die Husten-App, die wunderbare, so ein Antikörpertest, der ist, glaube ich, relativ gut verfügbar. Ne? Ja, also ich hatte das Glück, tatsächlich das Glück, dass ich einen Hersteller dieser Tests interviewt habe. Ach, und gut, das ist ja. Der sagte dann hinterher, können wir mal machen, also machen wir einen Antikörper. Also beziehungsweise habe ich dann hinterher nochmal mit ihm gesprochen und gesagt, hier, wir hatten ja das Interview und jetzt haben wir uns überlegt, ich hatte diese und jene Symptome und jetzt haben wir uns überlegt, ich komme aber Ihnen vorbei, wir machen diesen Test und dann machen wir eine Reportage darüber. Und er sagte, nein, wir machen auf gar keinen Fall eine Reportage, alleine dieses eine Interview bei Ihnen im Radio hat dazu geführt, dass wir hier überrannt werden und wir sind kein Testlabor, wir sind ein Pharmahersteller, also ein B2B-Hersteller, die verkaufen ihr Zeug an Labore. Und er sagte nur, aber wenn Sie wollen, können Sie gerne vorbeikommen, dann machen wir einen Test mit Ihnen. Und das war so mein Glück, aber ich glaube, wenn du zum Arzt gehst und sagst, du würdest gerne einen Antikörpertest machen,
ja, es ist, ich habe im Prinzip keine medizinische Notwendigkeit momentan. Mhm. Das wäre halt nur meine persönliche Neugier zu befriedigen. Und ich denke mir, solange eh alles so stressig ist, lasse ich die Ärzte und Ärztinnen ihren Kram machen und komme dann mal wieder, wenn es irgendwie akut ist.
Wobei die Frage ist, ob es nicht tatsächlich schon eine medizinische Notwendigkeit ist oder zumindest eine epidemiologische Notwendigkeit, zu sagen, okay, ich bin jetzt 10-mal aufgetreten im Theater, also ich bin 10-mal in eine Risikosituation begeben, gucken wir doch mal nach.
Ja, mal gucken.
Das fände ich jetzt tatsächlich, klar, persönliche Neugierde, aber ich fände es auch insgesamt interessant, einen solchen Datenpunkt halt überhaupt mal zu produzieren.
Ja, aber das wäre halt ein Datenpunkt. Das müsste, wenn, dann müsste wirklich jetzt hier die Regierung hergehen oder wer auch immer und sagen, hier, ihr ganzen Kabarettisten und Theaterleute, jetzt haben wir euch eh den Job genommen, jetzt hockt ihr eh rum und tut nichts, jetzt kommt ihr alle mal hier testen, dann kriegt ihr noch irgendwie 100 Euro Entschädigung und ein Glas Cola und dann haben wir zumindest irgendwie hier eine Studie und wissen nachher, wie es wirklich gelaufen ist im Theater. Fände ich sinnvoll, wenn sowas gemacht wird. Ja,
das fände ich sowieso sinnvoll, wenn sowas gemacht würde. Auch bei Restaurants, auch in den Betrieben, auch in den Schulen. Aber davon scheinen wir so weit entfernt zu sein, dass wir vielleicht froh sind, dass wir demnächst vom MIT eine Husten-App bekommen.
Genau. Die installiert dann wieder keiner wegen Datenschutz.
Genau, das geht mir auch so auf den Sack, dass wir es nicht hinkriegen, einfach mal zu sagen, so, Freunde, wir machen jetzt ein Gesetz, das hebelt den Datenschutz für genau diesen eng definierten Zweck aus, bis zu diesem und jenem Zeitpunkt. Und wenn auch nur ein Tag später diese Daten missbraucht werden sollten, jetzt nach diesem Gesetz, das wir uns ausgedacht haben, dann zahlt ihr so viel Strafe, dass euer Unternehmen pleite geht. Sowas würde ich mir in meiner Naivität mal wünschen, dass man sagt, so komm, wir machen das mit der Corona-App so, dass die Leute auch wirklich nachvollziehen können, wo sie sich infiziert haben können.
Das Ding ist, die deutsche Corona-App, ich weiß nicht, wie gut sie ist, aber sie ist auf jeden Fall, die österreichische ist auf jeden Fall noch ein Eck schlechter. Also jetzt nicht unbedingt von der Funktionalität an sich her, weil die österreichische war ja eine der allerersten, die es gegeben hat. Und am Anfang war sie auch ein bisschen blöd, aber mittlerweile ist sie eigentlich, glaube ich, ziemlich gut und auch datenschutzrechtlich, auch von Leuten, die sich damit auskennen und da sehr kritisch sind, eigentlich auch als recht gut eingeschätzt. Aber sagen wir mal, diese in Deutschland hast du, man kann sich ja leider immer nur eine App installieren. Ich habe ja beide auf dem Handy, aber du kannst nur eine aktiv schalten und ich habe halt die österreichische. Mhm. Und aber die deutsche, die hat zumindest noch so ein bisschen so ein Gamification-Aspekt. Nee, aber das ist wichtig, weil
die Österreicher. Du hast halt Bock reinzugucken, ja.
Aber die österreichische, ich schalte die österreichische Handy-App ein und dann gibt es da einen Knopf, da steht halt irgendwie Kontaktverfolgung aktiv. Da kann ich drücken. Und das war's. Mehr macht es nicht. Und dann weiß ich nicht, ist die aktiv? Macht die was? Hat die was gemacht? Muss ich irgendwas machen? Ich meine, ich kenne mich, bin ja kein Digital Native, aber ich kenne mich ein bisschen aus mit sowas. Aber ich habe Bekannte, die haben das probiert, ihren Eltern zu erklären. Also, die halt irgendwie schon 70, 80 oder sowas sind, also Risikogruppe. Mhm. Und das beizubringen. Die haben auch gemeint, sie wissen nicht, was das soll, was das macht. Das ist halt irgendwie,
Du kriegst
aber auch kein Feedback. Aber bei der deutschen Katze, wir gucken da schnell wie drei Risiko ja, oder nicht toll. Geringeres Risiko getaktet.
Seit drei Tagen habe ich eine Begegnung mit geringem Risiko. Davor hatte ich zwei Tage lang zwei Begegnungen mit geringem Risiko. Ja. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was diese App mir sagt.
Ja, aber du weißt zumindest, dass es was tut.
Okay, das weiß ich. Aber wäre ja schön, wenn die App sagen würde, du hast eine Begegnung mit geringem Risiko, die ist darauf zurückzuführen, dass du an... Also auf diesen und jenen Zeitindex zurückzuführen. Und dann könnte ich halt in meinen Aufzeichnungen gucken, okay, wo habe ich mich denn dann überhaupt in diesem Risiko befunden? Mhm.
Ja,
meide ich vielleicht ähnliche Situationen in Zukunft oder irgendwie sowas. Aber
ja, vielleicht hätte man da echt ein paar Leute aus der Psychologie oder Spieleentwicklung mit rein. Also, es wäre schon einfach cool, wenn die App mir, keine Ahnung, an einem vordefinierten Zeitpunkt, aber jeden Tag am Abend sagt, hey, alles gut heute, nichts passiert. Beispiel, ja. Das wäre doch cool, würde man sich freuen jeden Abend.
Ja, eine Kollegin von mir hat ständig 8 Risikobegegnungen und weiß halt auch nicht warum, weil die geht auch nicht raus. Und also ja, naja. Kümmern wir uns um die schönen Dinge im Leben. Musik. Genau. Chilenische Bitte. WissenschaftlerInnen haben die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis von 40 Kindern untersucht, im Alter von 10 bis 13. 20 davon, also die Hälfte, haben seit mindestens 2 Jahren intensiv Musik gemacht, also ein Instrument gespielt und üben regelmäßig. Die anderen 20 Kinder haben einfach nur Musikunterricht in der Schule gehabt. Ich finde den Versuchsaufbau ein bisschen komisch, aber die haben die Kinder gebeten, sich auf einen, zwei oder keinen dieser beiden Reize, den sie ihnen vorgelegt haben, zu konzentrieren. Eine visuell abstrakte Figur und eine kurze Melodie waren das, die gleichzeitig für 4 Sekunden präsentiert wurden. 2 Sekunden danach mussten die Kinder per Ja-Nein angeben, welche Reize an welchen dieser Reize sie sich erinnern.
Okay.
Irgendwie, ich habe auch gedacht so, an beide? Wieso, Aber vielleicht ist das irgendwie so ein ganz ausgefuchstes Experiment und ich bilde mir ein, dass mein Hirn mehr kann, als es wirklich kann. Mhm. Stellt sich jedenfalls raus, dass die musikalischen Kinder, also die musikalisch trainierten Kinder, eine höhere Hirnaktivität in bestimmten Hirnregionen hatten und dadurch eine bessere Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistung als die Musikunterrichtskinder. Reaktionszeit war gleich schnell bei beiden, aber die musikalischen Kinder hatten immer mehr korrekte Antworten. Egal, auf wie viel sie fokussiert haben, steht noch dabei. Was ein gutes Argument dafür ist, Kindern ein Instrument
ja, meine Eltern waren leider
lernen wollen,
ist ja wieder was anderes. Meine Eltern waren leider zu nett. Ja, also die haben irgendwie mich und meinen Bruder also als Kinder gefragt, ob wir ein Instrument lernen wollen. Mhm. Ich habe gesagt, nö. Er sagt, ja gut, dann musst du auch nicht. Und dann habe ich keins gelernt.
Ich wollte eins lernen, und zwar Klavier. Beziehungsweise Tasteninstrument, sag ich mal, weil damals dann so frühe 80er Jahre gab es dann auch so die ersten Keyboards und so. Mhm. Ne? Und das habe ich versucht zu lernen und habe aber sehr schnell festgestellt, dass man für sowas eine unglaubliche Ausdauer braucht und eine fürchterliche Disziplin. Mhm. Und beides habe ich nicht und habe es darum sehr schnell wieder sein lassen und ärgere mich bis heute. Also ich ärgere mich bis heute, dass meine Eltern nicht so aufstiegswillig gewesen sind, dass sie gesagt hätten, okay, wir kommen aus dem Kleinbürgertum, unser Sohn soll aus dem Kleinbürgertum weg ins Großbürgertum, der lernt jetzt Geige oder irgendwas. Hätte ich schön gefunden.
Ja. Ich würde wirklich gerne so klassische Gitarre, das würde ich wirklich gerne können. Also wo du nicht einfach nur so Akkorde und dann so drauf rumschrummst, sondern wirklich so die einzelnen Saiten. Guck dir mal, wenn du mal Lust hast, guck dir mal so ein Konzert für klassische Gitarre an. Also wirklich am besten als Video, wo du die Typen dann auch siehst. Also das finde ich so beeindruckend, das klingt doch wahnsinnig geil.
Das ist schon bei Schlagzeug so. Wenn du, nicht das normale Schlagzeug hinten bei der Rockband oder sowas, sondern wenn ein Schlagzeug in einem klassischen oder mehr oder weniger klassischen oder wie heißt denn das, modernes, klassisches Ding, wenn da ein Schlagzeug auf der Bühne steht, was diese Schlagzeuger mit diesem Ding machen können, ist unglaublich, ja.
Ja, aber eine Band werden wir beide nicht mehr gründen, vermutlich. Nee. Also müssen das andere machen.
Ja, dann. Ja. Das andere ist schön,
ja. So, also dann Komme ich noch mit meiner letzten Geschichte. Das genau. ist einfach nur eigentlich nur ein Hinweis, ein bisschen zur Information und Inspiration. Das NAWIC kennst du vermutlich, das NAWIC. Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe. Ja. Mhm. Das ist ein nettes Ding. Das ist halt in Karlsruhe, da können halt Leute, die machen halt jede Menge Seminare und alles über Wissenschaftskommunikation und Kommunikation für Journalisten und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, alles. Das sind nette Leute dort und coole Sache. Und die stellen auch immer wieder nette Projekte zur Wissenschaftskommunikation vor. Also zum Beispiel, als ich da mal hier jeden Tag ein Bild über Astronomie auf meinem Instagram-Account gemalt hat und so weiter, da haben sie was darüber berichtet. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen auf dem NAWIC-YouTube-Kanal, der ein bisschen wenig Subscriber hat, aber trotzdem was interessant ist, ist die Dr. Victoria Grimberg vorgestellt worden. Das ist eine Astrophysikerin und zwar von der Uni Tübingen. Und die macht coole Sachen, also hier schwarze Löcher, Neutronensterne und irgendwie sowas. Aber, und weswegen sie vorgestellt wurde, sie hat auf Twitter ein Projekt gemacht, das heißt einfach nur Hashtag Astrophysikerinnen. Und was sie da tut, ist eigentlich, also jetzt in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen, einfach einen kurzen Tweet zu veröffentlichen, wo sie sagt, hier, also ich glaube momentan ist der Thread bei Nummer 236 oder irgendwie sowas, wo sie aber sagt, das ist hier Dr. Linda Schmidt-Obreik, ist ESO-Astrophysikerin am La Silla Paranal-Observatorium und forscht das und das und so weiter und ist Expertin für dieses und jenes. Und einfach nur halt wirklich, also keine Biografie oder sonst irgendwas, sondern einfach nur halt immer jeden Tag ein kurzer Tweet,
sichtbar
die machen. Gibt's. Ja, genau. Super. Und das ist halt wirklich wunderbar. Erstmal, man kann das wirklich schon durchscrollen und sieht dann halt, erstmal, man sieht jede Menge coole Menschen, die coole Forschung machen. Man sieht halt auch, dass von diesen coolen Menschen sehr viele weiblich sind. Mhm. Und es ist halt generell einfach nur interessant, aber auch zum Beispiel, wenn ihr mal irgendwie Konferenzen veranstalten solltet und Leute sucht, die was erzählen, dann guckt da vielleicht mal rein, damit nicht wieder hier diese ganzen All-Male-Panels irgendwo rumsitzen. Und oder wenn ihr Journalistinnen und Journalisten seid und jemanden sucht, den ihr interviewen könnt, dann guckt da mal rein und so weiter. Super. Und also das auf Twitter einfach Hashtag Astrophysikerinnen oder wir verlinken dann in den Shownotes das Video vom NAWIC, wo die Dr. Victoria Grimberg das Projekt kurz vorstellt.
Und du hast mir damit gerade eine Idee für eine Sendereihe geliefert und mir fehlt die Zeit, weil das wäre eigentlich einfach, wäre ja super, einfach mal abarbeiten. Was forschst du denn so?
Stimmt, ja.
Das ist super interessant, ja. Ja, mal gucken, vielleicht komme ich ja doch noch dazu irgendwie. Vermutlich haben wir heute keine Werbung, oder?
Nee, alles abgesagt. Also es gibt keine Shows. Also ihr müsst wieder Geld im Umschlag stecken und mir direkt schicken oder so. Ich bin nicht irgendwie vom finanziellen Ruin bedroht. Also ich komme Glück und komm gut durch. Egal. Aber nee, es gibt leider tatsächlich in Österreich sind die, ich glaube, die haben gesagt, der Lockdown geht bis Ende November. Mhm. Also das heißt, es gibt noch Termine, die aufrecht sind für Dezember, aber glaube ich nicht wirklich dran. Genau. Ja, also wir sagen dann Bescheid, wenn es wieder was zu bewerben gibt, sage ich Bescheid. Ansonsten müsst ihr mit den Podcasts und anderen Texten auskommen. Ich kann auch den anderen Podcast mit Ruth, das Universum, bewerben. Hört das mal, das
ist nett. Du meinst den Podcast mit Ruth über den Nachthimmel?
Ja, der ist auch gut, könnt ihr auch hören. Aber der Podcast, den ich mit Ruth mache, dauert länger.
Ja, aber der, den ich mit Ruth mache, ist der ist mit mir.
Florian. Hört euch beide an.
Tschüss.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.